Heute Gott sei Dank mal wieder zu Gast, der digitale Tausendsasser, Multiunternehmer und Künstler Finn Kliemann.
Also sagen wir mal, es regnet, dann kriegst du einen Gutschein für eine Regenjacke, die du vorne im Café kaufen kannst, weil wir die Informationen auslesen. Es gibt Bürgerausweise digital auf deinem Telefon. Über alle Partner kannst du, also Klimasand-Partnerschaften, OMR ist ja zum Beispiel einer. Ich möchte, dass Klimasand-BürgerInnen OMR-Inhalte über den Bürgerausweis konsumieren können und so weiter. Weißt du? Also eine totalitäre Vernetzung dieser ganzen Vorteile, weil das ist das, warum ich das gemacht habe. Das ist das Klimasand für mich. Ein Ort, bei dem ich extrem viel Hilfe bekomme von mega vielen kreativen und spannenden Menschen. Und meine Aufgabe, bis ich tot bin, ist, das alles zurückzugeben, indem ich das in diese Waagschale schmeiße und den Menschen zur Verfügung stelle.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Jetzt kommt eine ungewöhnliche Geschichte, die einer meiner besten Freunde, der Jan Bechler, erlebt hat und in der auch ein Hinweis versteckt ist hier auf einen Partner. Es fängt an, Jan kennt man ja als Unternehmer hier in Hamburg, Fink 3 und auch bei OMR seit vielen, vielen Jahren mit dabei. Und er suchte ein Haus im Hamburger Westen und weil es ziemlich schwierig war, eins zu bekommen auf den normalen Wegen, hat er ein Mailing gemacht über die Deutsche Post und ganz bewusst eine Karte verschickt an ganz viele Haushalte da draußen und gefragt, okay, wer ein Haus verkauft hat, bitte meldet euch. Am Ende haben sich mehrere gemeldet und eines davon ist dann wirklich geworden. Allerdings muss er das bestehende Haus dann doch abreißen, da es schon sehr alt ist, und neu bauen. Und er tut das, und das ist der Hinweis, mit Vieh Brockhaus. Vieh Brockhaus ohne H. Wir reden hier von nachhaltigem Bauen, wohngesund, wie es so schön heißt, und schadstoffminimiert. Das Ganze in der höchsten Energieeffizienzklasse. Die Kollegen wissen da wirklich, was sie tun, haben eigene Handwerker, bauen Stein auf Stein über 1000 Häuser im Jahr. Alle Infos und ein Katalog der schönsten Häuser, die sie anbieten, unter Vieh Brockhaus mit IE, aber ohne H, Vieh Brockhaus mit CK, viehbrockhaus.de/OMR. Da einfach anmelden, den Katalog anschauen und vielleicht demnächst mit den Kollegen schnell ein Haus bauen. Wer übrigens wissen möchte, welches Haus sich Jan Bechler ausgesucht hat, schreibt mir eine kurze Mail, ich schick's weiter. Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren, als Geschäftskunde vor allen Dingen? Mobilfunk- und Festnetzverträge zum Beispiel. Man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten 6 Monate für 0 Euro kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf 9 weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für neu und auch für Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de/giga-business natürlich. Der Podcast, der jetzt kommt, ist etwas länger, aber ihr werdet sagen, Gott sei Dank, denn er ist auch ziemlich geil, zumindest aus meiner Sicht, denn es dreht sich einfach um das Leben von Finn Kliemann und das ist ziemlich speziell. Den Finn muss ich, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen. Wer sich für OMR interessiert, der wird Finn kennen oder man wird ihn ja ohnehin vor allen Dingen kennen, weil er ganz, ganz viele verrückte Sachen macht. Als er das letzte Mal hier im Podcast zu Gast war, mit Jan Delay gemeinsam im letzten Sommer, da hat der Jan Delay, glaube ich, sein neues Album angekündigt, das ist auch gerade erschienen. Aber in der Zwischenzeit hat der Finn, glaube ich, ebenfalls ein Album gemacht, hat eine Doku gemacht, die bei Netflix zu einer der erfolgreichsten Dokus überhaupt geworden ist, über das Hausboot, das er gemeinsam mit dem Künstler Olli Schulz gekauft hat. Und er macht halt ganz viele Sachen. Er macht irgendwie gerade in NFTs, er baut sich sein Kliemannsland immer weiter aus. Er kauft sich ganz viele Immobilien, werdet ihr gleich darüber hören, war mir auch gar nicht so klar. Also er ist wahnsinnig umtriebig und erzählt es mit einer Lässigkeit. Es ist einfach unvergleichlich. Er ist natürlich auch ein sehr erfolgreicher Influencer, kann man gar nicht sagen, aber jemand, der auf Instagram, auf YouTube überall große, große Reichweiten hat. Das Ganze ergibt einen Cocktail, den wir einfach nur staunend bewundern können. Aus OMR-Sicht dürfte es noch viele weitere Finn oder Finja Kliemanns geben, aber es gibt leider nur diesen einen. Deswegen genießt ihn. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Finn. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein alter Freund des Hauses ist wieder da. Wir sprechen nach 2 Jahren, glaube ich, mal wieder über das Imperium des Finn Kliman. Moin, Finn.
Hallo, hallo.
Also, jetzt bin ich gut drauf.
Sag einer,
der Folter. Gerade spreche ich total schlecht.
Nee, du warst super drauf. Alles geil. Geiler Jingle auch. Mega, mega. Das ganze Ding gefällt mir sehr
stimmt,
gut.
Stimmt. Auch genau, der Urheber des Jingles. Du sprichst jetzt nach deinem eigenen Jingle. Ja, wir haben es letztes Jahr einfach nur, wir haben ja gesprochen mit Jan zusammen. Das war so ein Sonderpodcast, ja. Wo mir vor allen Dingen im Kopf ist, dass, ich glaube, Jan Delay geschockt war, dass ich der Meinung war, er hätte 30 Millionen weggeschmissen.
Das hat ihn, glaube ich, richtig tief bewegt und noch lange noch beschäftigt und so weiter. So, okay, warte mal, ich bin zwar noch real, aber auch broke.
Ja, also, jedenfalls hat jetzt ein geiles neues Album draußen, also an der Stelle Hinweis auf Jans neue Platte. Aber wir wollen sprechen über das, was bei dir alles passiert ist. Als wir vor 2 Jahren da bei dir im Klimasland waren, da war so ein Thema deine Agentur, Herrlich Media. Da warst du gerade dabei, dein Album zu machen und das Klimansland sozusagen so richtig erstmal in Gang zu bringen und warst auch noch sehr stark, so vor allen Dingen irgendwie YouTuber, Influencer. Und jetzt, wir haben es gerade so ein bisschen vorbesprochen, es liest sich so, du hast so eine richtige Immobiliengruppe, dann hast du irgendwie so eine Krypto...
Ach, das klingt alles ekelhaft, ja.
Und dann hast du eine Textil-Business. Also wir müssen das erstmal langsam durcharbeiten. Womit sollen wir anfangen? Immobilien?
Ja, wie du willst, mir egal. Ich finde, diese abstrakten Überbegriffe sind immer, das klingt immer so nach so Geldscheißer-Typ irgendwie. Aber das ist immer alles so eine, das ist alles aus Versehen. Da eben auch. Also wirklich, das hat angefangen mit, Brian war im Urlaub mit so einem Hausboot und dann hat er, ich gucke immer bei eBay Kleinanzeigen nach so verrückten Sachen, alles Mögliche, ne? Also Trecker, selbstgebaute Ski, keine Ahnung was. Und eben natürlich auch Häuser und alles, was so mir in die Hände fallen kann. Und da gab's ein, Erholungszentrum von der Stasi. Es war mal eins, ne? So ein DDR-Erholungszentrum.
Das war eBay Kleinanzeigen eingetragen war.
Ja, genau. Da gab es so die Hälfte davon. Das Ding wurde zersplittet, weil das keiner kaufen wollte. Da bin ich schon hellhörig geworden, weil viele Leute haben diese Vision nicht, weißt du? Die können da drin dann, also wenn irgendwas lange leer steht, ist eigentlich ganz oft so ein Zeichen dafür, dass das wahrscheinlich cool ist, glaube ich. Aber es ist ja auch oft ein Irrglaube wie beim Hausboot. Aber am Ende, weißt du, ist es oftmals so ein Einstieg dafür, dass die Leute einfach zu wenig Fantasie haben. Und da war das auch so. Und dann habe ich Brian angerufen, der war zufällig gerade in der Nähe.
Es ist in Brandenburg irgendwo.
Ja, genau, es ist eine Stunde von Berlin hoch zur Nordsee. Dazwischen, eigentlich perfekt Ostsee, gelesen. Ja. Nee. Achso, doch, Ostsee, nach oben, ja, stimmt, ist Ostsee. Ja. Genau. Und da da gibt's hier diese Feldberger Seenplatte oder so, weißt du? Das ist einfach, da sind viele Teiche. Und das ist überall nass. Und da ist das Ding, da ist das Ding. Und dann habe ich ihn da hingeschickt und beim Makler angerufen und meinte so, ich schicke heute meine 2 Immobilienprofis, das waren Brian und Malte. Und dann sind die da hingeschlurft, völlig verballert. Und dann haben die so mit FaceTime, sind wir einmal durchgegangen und ich meinte so, ja, willst du Urlaub machen, so Briany? Und er meinte so, ja, ist geil. Und dann habe ich das direkt übers Telefon gekauft.
Aber das war ja nicht mehr so teuer. Also es klingt jetzt nach mehreren Millionen, aber es waren nicht mehrere Millionen.
Nein, das waren nicht mehrere Millionen. Nee. Das ist entspannt, glaube ich. Also das hat mal eine 500.000 gekostet oder so und dann wurde es halt zerteilt. Ich habe es so für 250 gekauft.
Okay.
Und da
was hast du damit vorzunehmen?
Ja, das wusste ich da auch noch nicht so richtig. Also ich habe erstmal gedacht, das sind ja Bungalows, die werden wohl irgendwie wieder fit zu machen sein und so ein Haupthaus und da war noch eine Gastronomie und noch mehr Wohnungen und so. Ich wusste gar nichts eigentlich. Ich fand das nur irgendwie cool und dachte, da könnte man mit allen Freunden mal Urlaub machen oder so. Und dann habe ich mir das Problem angeguckt. Das ist ein großes Problem. Also,
inwiefern?
Ja, da sind irgendwie 300 Marder ins Dachgeschoss eingezogen während der Übergabe. Weißt du, das ist ja immer so Notarscheiße, ne? Haben wir Wasserschäden in 2 der Haupthäuser gehabt. Also haben wir jetzt, ne? Faktisch ist das alles Schrott, was ich da gekauft habe.
Also ähnlich wie im Hausboot.
Ja, genau. Tatsächlich genau die gleiche Story eigentlich. Blenden lassen von Urlaubsort und so. Genau, da habe ich aber dann gemerkt, ich glaube, das schaffe ich nicht alleine. So, und dann habe ich das ganze Konstrukt mal überdacht und habe saubere Holdingstrukturen gebaut, einen Handwerksbetrieb gegründet, 5 Leute eingestellt.
Handwerker?
Ja. Weil, weißt du, das nächste, also diese ganze Story, das ist immer schwierig zu greifen. Es fängt an mit so einem Schrottprojekt aus Versehen und dann denke ich so, eigentlich kann man das doch ganzheitlich abbilden. Und jetzt habe ich einen Plan, 4 Immobilien später. Ich habe einen Handwerksbetrieb gegründet, um dieses, es gibt so ein Problem auf dem Bau, ne? Alle Leute hassen sich gegenseitig und kennt jeder, der schon mal was gemacht hat, ist immer so, der Elektriker gibt dem Putzer davor die Schuld und weißt du, alle sagen hier, der hat Scheiße gebaut, deswegen kann ich nicht weitermachen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich gründe sowas wie die Handwerker-Avengers, die sich einfach zuarbeiten, die ein Team sind. Freunde, Kumpels, ich gebe denen Auto, ganz viel Werkzeug, Zeit, sich selbst zu verwirklichen, dann fahren die da auf eine Baustelle und bauen was Geiles. So, und dann habe ich einen Tischler, ein Elektriker, jetzt Gas, Wasser und ein Bauleiter eingestellt.
Also alles wahrscheinlich junge Typen so?
Ja, ja, voll, voll. Und weißt du, irgendwie, das sind coole Typen, ne? Ungebunden, wohnen in ihrem Bus, fahren durch Deutschland.
Hast du über Instagram rekrutiert, oder?
Ja, ey, das war völlig krass. Ich habe das halt gesagt, ich will Handwerker Avengers gründen. Dann habe ich 1400 Bewerbungen bekommen innerhalb von 24 Stunden und habe halt nur die Perlen rauspicken können. Das war richtig Jackpot. Aber habe ich immer. Also das ist der Riesenvorteil.
Hast du die sozusagen kennengelernt und geguckt, wie gut sie dir als Handwerker? Also
nö, ich habe die angerufen, kurz telefoniert und die, die ich cool fand, habe ich einfach auch übers Telefon eingestellt. Und dann haben wir angefangen.
Und jetzt bauen die da in Brandenburg da dieses Haus um?
Auch, genau. Es gibt jetzt halt mehrere Buden. Wie gesagt, das ist dann halt total eskaliert. Dann habe ich, das nächste Ding war dann, ich habe das kleinste Haus Deutschlands gekauft. Das sind irgendwie 4 Quadratmeter
in Bremen. Ja, bei der Bildzeitung habe ich gesehen.
Da war das auch, ja. Das war überall. Ich habe das gesehen. Ich habe so eine Assistentin, Antje, und die ist nicht so groß. Und dann haben wir da Witze drüber gemacht, dass das perfekte Haus für sie wäre. Also mein Kollege, da mache ich so, ey, das ist ja geil, das zu verkaufen oder was. Angerufen, abends hingefahren, gleich gekauft. Das ist immer so, dass das dann so völlig, völlig geisteskrank auch. Also das klingt ja auch immer so, als wenn ich jetzt irgendwie mit Kohle um mich schmeißen würde. Das habe ich ja nicht. Das ist ja alles komplett finanziert und so. Ne, das sind einfach nur Pläne. Dass ich denke so, ey, wie viel Trottel gibt's da draußen, die Ferienwohnungen vermieten? Das werde ich ja wohl auch hinkriegen. Und warst schon mal in einer Ferienwohnung? Die sind alle hässlich. Da ist ein scheiß Fliesentisch, keine Liebe, irgendwie so ein Sofa, was du gut abwischen kannst und so. Das sind Ferienwohnungen in Deutschland. Und ich dachte, ich kann eigentlich auch 3., 5., 10. Reihe kaufen. Ich vermiete die eh. Weil ich kann das ja, ich mache das schmackhaft. Ich drehe zu jedem Ort gibt es ein exklusives Video, wie ich mit meinen Freunden da so eine halbe Stunde, das ist eine halbe Stunde lang, gibt's einen Teaser auf YouTube und dann halt einen exklusiven Film, der nur auf Hardware-Recordern da vor Ort ist. So, dann kannst du, ist wie eine Doku pro Standort, weißt du? Wo ich alles austeste für die Leute.
Und das ist schon, ist das schon fertig oder ist das der Plan?
Nö, das ist alles der Plan. Das meine ich ja. Das habe ich die letzte Woche alles gemacht. Diesen Kram durchdacht, die Leute dazu geholt. Jetzt habe ich in Frankfurt oder noch so einen Wasserturm gekauft. Auch voll das geile Ding, alles unfassbar wirklich.
Aber das ist aber auch rein opportunistisch. Also du hast jetzt nicht überlegt, ich brauche jetzt noch irgendwie so im Osten was, im Norden was, ne?
Nee, Zufall, immer Zufall. Das kleinste Haus, wie gesagt, war im Büro. Der Turm war eBay Kleinanzeigen abends um 10 wieder irgendwie gesehen, der ist da inseriert. Dann sah der halt nicht scheiße aus, der sah halt heil aus. Gestrichen schon.
Und dann bist du schon mal hingefahren?
Nee, genau, das war dann der Witz. Ich habe dann abends den angerufen und der war dann gleich so, du musst halt, also das Einzige, was ich den Leuten so mitgeben kann, ist halt so, dass du sagen musst, okay, ich nehme das jetzt. Ich habe mich mit dem voll gut verstanden, mit dem ich da telefoniert habe. Wie gesagt, weil wir haben bis 10:30 so eine halbe Stunde gesprochen. Und er meinte, er hat die ganze nächste Woche Termine und so. Da habe ich gesagt, ey komm, sag allen ab, ich nehme den jetzt. So, und dann hat er das abends überall gelöscht. Ich habe nächsten Tag Notar und so geklärt. Und dann haben wir das alles fertig gemacht. Und dann bin ich eine Woche später runtergeflogen. Das war richtig witzig. Ich habe einen Kumpel angerufen, der ist halt Pilot und Lehrer und der muss immer so Stunden voll kriegen. Und dann bin ich nach Frankfurt-Oder mit so einer kleinen Cessna geflogen.
Von Zeven aus oder von
Ja, Rothenburg, genau. Ja. Und dann haben wir uns das einmal angeguckt, war zufälligerweise mega geil. und jetzt machen wir die alle Stück für Stück fertig so. Und dann, weißt du, das, was ich meine mit ganzheitlich, also ich habe da dann, der nächste Step ist dann halt gewesen, dass ich sage, okay, ich muss die auch ausstatten. Da muss ja irgendwas rein. Also Deko, Möbel und so. Und habe ich alle Leute angeschrieben, die ich cool fand, coole Shops, habe gesagt, ey, ich baue hier so ein Ding. Anscheinend wird das hier so ein Airbnb, was auch immer so, das vermarkte ich aber selber. Und es wird besonders so. Alle Buden haben irgendwas Spezielles und ich denke mir überall was Geiles zu aus und so. Habt ihr nicht Bock, irgendwie dabei zu sein und mir eine gute Kondition zu geben? Und haben die mir alle irgendwie so 10% angeboten. Und habe ich gedacht, ey, das ist zu wenig einfach, für was ich hier machen will, ne? Und dann habe ich noch ganz oft nachgefragt, die haben immer sind bei ihren 10% geblieben und dann habe ich gesagt, ey, weil dann kann ich auch selber. Dann habe ich mir rausgesucht, wo die ihr Zeug bestellen, habe mich einfach selber als Hospitality und Retailer listen lassen und LDGG, so heißt diese Firma, ne? Lass dir gut gehen, dafür steht das. Wird jetzt halt auch ein Interieurhandel. Warum nicht? Ich habe doch eine Distribution. Also wir haben in Köln ein Lager und verschicken da normalerweise Klamotten und habe ich da ein paar Schalen hingeschickt, gesagt, könnt ihr das einpacken hier? Dann haben die das einmal durchgetestet, wir haben die Zeit gestoppt, also mache ich jetzt das. Weil ich muss ja eh, weißt du, ich muss ja eh, es läuft ja so. Ich muss eine Lampe bestellen für die Buden, ja. Und dann, wenn ich beim Retailer bestelle und ich brauche 2, muss ich aber 20 kaufen, habe ich 18 über. Was mache ich dann?
Also das heißt, du hast jetzt am Ende das Ziel, so ein Portfolio an Immobilien zu haben, die alle ein bisschen ungewöhnlich sind, also ja. Kleinstes Haus, Wasserturm, ehemaliges Stasi-Gelände. Und dann machst du die irgendwie auf deine Art cool und promotest sie auf deine Art und dann ist es halt so eine Art am Ende. Ja, weiß ich nicht, so Robinson-Club, nur Klimasland-Club.
Ja, in etwas cooler, ja. Es gibt überall dann so ein paar nette Sachen und so. Und wie gesagt, der Ort ist halt das Geile. Ne? Der Wasserturm zum Beispiel ist komplett amok, ne? Das sind 4 Etagen, das werden dann 2 Wohnungen wahrscheinlich, weiß ich auch nicht so ganz genau. Und oben drüber ist halt ein 8x8, also ist 8 Meter Durchmesser, 8 Meter tiefes Wasser, Behälter. Der ist halt Etage 5 und 6. Sowas kannst du wieder ein Schwimmbad reinmachen. Ich mach da halt einen Pool rein. Dann fließe ich die ganze Etage. Dann hast du oben halt so eine Art Penthouse und kannst dann noch aufs Dach. Und hab halt dann so einen Deal mit einem Whirlpool-Hersteller, der auch bei mir aus der Nähe da kommt. Der bezahlt den Kran und den Whirlpool. Das ist halt der Deal, weißt du? Und dann rufe ich alle Leute an und sag, ey, ich habe hier irgendwie aus Versehen gestern Nacht wieder so einen Quatsch gekauft. Und dann, wie da halt, da gibt's keinen Strom, kein Wasser. Großes Problem. Dann habe ich halt direkt irgendwie abends, ich habe das ja gar nicht gecheckt, ich habe das ja gekauft, bevor ich das wusste alles, ne? Und dann habe ich abends so erfahren, fuck, wir haben gar kein Wasser und wir haben gar keinen Strom. Dann haben wir so überlegt, ey, warte mal, es gibt so BRKWs und so. Mein Kumpel bei Buderus angerufen, meinte so, er hat den Bock auf so ein wildes Projekt, ich brauche da Strom. Ja, mega, mega, ich bin dabei und so. Und so läuft das. Dann habe ich halt innerhalb von 2 Stunden alles geklärt. Dann habe ich Whirlpool organisiert und ich habe Strom. Und
also das hört sich jetzt schon ziemlich crazy an alles, aber wenn man dich jetzt schon länger kennt, dann weiß man am Ende... Klappt's ja auch. Also ich meine,
glücklicherweise habe ich eine okay Quote so immer gehabt, weil das ist schon alles auch ein bisschen dumm, ne?
Also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde oder wenn ich jetzt zum ersten Mal von dir hören würde, es gibt wahrscheinlich einige Hörer, die jetzt zum ersten Mal hören, die denken, okay, wer ist der Typ? Der Typ ist auf jeden Fall total drüber. Aber die Wahrheit ist ja, ich meine, das letzte Projekt irgendwie Hausboot gekauft, genau nach derselben Logik und ist jetzt, glaube ich, am Ende nicht nur ein geiles Hausboot geworden, sondern auch der Film darüber, die Doku darüber, ist jetzt eine der erfolgreichsten Dokus bei Netflix.
Ja, ey, also das war ist am Ende immer gut, wenn man die Sache mitnimmt, mache ich jetzt natürlich auch. Der Vorteil ist, ich habe halt auch eine Produktionsfirma, das heißt, ich kann immer sagen, ey, komm, steig mal kurz in die Karre, so wir treffen uns jetzt beim Turm und wir lass mal mitnehmen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann hast du immer so...
Und du hast einen Instagram-Account, was auch machen kann?
Also ja, genau. Also es geht immer um so Wertschöpfungskette, wenn du so willst, aber nur in Form von, ich habe gar keinen Bock, irgendwie mit Idioten irgendwas zu machen, sondern ich möchte das lieber mit meiner kleinen Familie selber machen. Und wir können ja alles. Also von der, wie gesagt, von der Produktion jetzt auch über das Handwerk an sich. Ich hatte vorher einen Antiquitätenladen mit Brian, das heißt, wir kaufen so schon immer, also seit 2-3 Jahren, räumen wir so alte Scheunen leer, Dachböden und so und machen mit Pick und Abfahrt, verkaufen wir Antiquitäten.
Und wo ist der Laden?
Bei uns in so einer Scheune. Also, ja, Olli Schulz lacht mich dafür auch immer aus, weil er meinte, Digga, das ist eine Scheune, das ist kein Laden. Das ist einfach nur so ein Loch über Spinnen und hier stinkt es nach Hühnerscheiße. So. Ich meinte, ja, es ist ein Antiquitätenladen. Und hier muss man halt selber mal ein bisschen buddeln nach den Sachen. Und jetzt meine ich halt nur, dass das passt halt perfekt zusammen. Und das ist das, was ich all die letzten Jahre so gemacht habe, was immer so, so chaotisch mit Scheiß aussah, ist eben das ganze Ding aufbauen. Ich habe die Agentur, womit ich die Webseiten, Shops etc. machen kann, auch skalierbar, E-Commerce riesig, alles cool, fertig. Dann habe ich jetzt eine Handwerksfirma, kann die Sachen also auch umbauen. Ich kann meinen ganzen Kram selber vermarkten, super. Ich erreiche ein paar Leute. Ich kann das aber auch filmen. Ich kann Produkte produzieren, verschicken aber auch, weil ich habe die Distribution und den Versand.
Da müssen wir gleich drüber sprechen. Also lass uns einmal so der Reihe nach durchgehen. Also das ist jetzt ja das Immobilien-Game. Haben wir das jetzt sauber ist das jetzt alle Immobilien-Aspekte touchiert?
Ja, ich bin mal gespannt, was es wird. Ich glaube, das ist eine total witzige Reise. Ich hab da voll Bock drauf. Keine Ahnung, was das noch alles wird. Das war jetzt ja so ein kleiner Schnellschuss. Jetzt muss man mal abwarten. Da warten auf jeden Fall viele Katastrophen auf mich.
Aber es kann auch sein, dass zwischen jetzt heute und dem Tag, wo der Podcast rauskommt, du schon wieder bei eBay Kleinanzeigen irgendwas Geiles gesehen hast.
Ja. Ist
schon
wieder. Also meine Idee ist, was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, also ich will eine Miniserie machen mit 5 Folgen, wo jede Folge ein Projekt ist.
Also
Leute, ich habe jetzt 3, ich brauche also auf jeden Fall noch 2. So, wenn irgendwer noch was Wildes hat, mir wurde gerade eine Hallig angeboten, eine Insel, Alter. Die werden alle 100 Jahre mal verkauft, also aber zu teuer. Ich muss ja auch aufpassen, ich will eigentlich Schrott haben, weißt du, der nichts wert ist.
Dann das aufzuwerten.
Ja.
Okay. Genau. Und das, also, apropos Schrott, du bist ja auch im Kryptobereich groß unterwegs. Also das ist ja auch ein Thema, wo du jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, vielen aufgefallen bist, weil du total früh an NFTs dran warst und dieses ganze Krypto-Thema auch ziemlich intensiv machst.
Ja, ich fand es einfach nur spannend und ich finde dezentrale Währung und das ganze Zeug, was damit einhergeht, Autarkie und so, alles schon immer geil. Also seitdem ich das kenne so. 2017 bin ich damit wie alle anderen hart auf die Fresse gefallen. Da waren ja alle Hals über Kopf in jedem scheiß ICO und so. Und ich halt auch. Und danach war das ganz lange tot für mich. Und jetzt, so seit einem Jahr, anderthalb oder so, bin ich da wieder voll drauf und guck mir viel an einfach. Und als ich das erste Mal von NFTs gehört habe, dachte ich so, muss ich gleich mal ausprobieren.
Und also was hast du dann gemacht?
Na, ich mache ja Mucke. Also, und ich habe dann Jingle Bees gebaut.
Also, du machst Mucke, also alle, auch für deine, für alle, die das nicht so regelmäßig jetzt Klima ins Land oder für den Klima verfolgen, du hast auch schon irgendwie Nummer 1 Hits rausgebracht. Also, das klingt immer so ein bisschen so bei dir so lästig, aber in der Tat, du hast ja schon irgendwie eine krasse Platte rausgebracht. Du hättest bei allen großen Festivals spielen können. Wolltest du es nicht? Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, aber also, du bist schon so, auch von Olli Schulz, glaube ich, zertifizierter Musiker.
nee, von Olli Schulz eben auf jeden Fall aberkannt den Titel als Musiker, weil da ist jeder nur Musiker.
Aber von T.S. Ullmann oder anderen Leuten.
T.S. Ullmann weiß vielleicht auch nicht, wer ich bin. Keine Ahnung. Also ja, es gibt auf jeden Fall also
reputierte Menschen in der Musikszene, die sagen, okay, das ist ein geiler Künstler.
Ja, aber auch nur, weil, also geil weiß ich gar nicht, sondern ich bin immer vielen Leuten so ein Dorn im Auge, weil wir natürlich da auch Anti-Alles, unser eigenes Label gegründet haben, die Platten eben selbst verschickt und so, und wir haben da eben wahrscheinlich mehr physische Träger da verkauft als alle anderen in den letzten Jahren. Und das findet die Musikindustrie ja nicht so lustig.
Aber die anderen Künstler respektieren die schon, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ja schon ein schwieriges Thema, weil das ist, das, mein Problem ist, dass ich vieles super spannend finde. Ich finde extrem
also ich viele Sachen ja mega. Vielen, also ich weiß ja von vielen, dass die insofern quasi als Gesetz wahrnehmen.
Okay, meinetwegen. Also am Ende des Tages ist es natürlich schon so, für MusikerInnen ist es wichtig, dass man nur Musik macht. Und das verstehe ich auch, weil das eine Kunstform ist und da denkt man sich so krass rein. In meinem Fall habe ich einfach voll viele Interessengebiete und kann mich irgendwie schwer festlegen. Und das finden manche doof. Das weiß ich auch. Also, aber ist auch scheißegal. Ich habe
Musik gemacht. NFT jetzt gemacht.
Ja, so, und genau, und bei den, da habe ich 100 Emotionen mit meinem Produzenten zusammen vertont und die habe ich dann rausgebracht. Dann habe ich mir so, ich weiß schon fast gar nicht mehr, was ist schon 2 Monate her. Wir haben AI-generierte Gesichter von Fake-Menschen quasi zu diesen Emotionen generiert. Also habe ich gemacht, dann habe ich da so ein Cover-Art drauf gemalt, das habe ich als GIF animiert, dann eine einzelne Emotion benannt und dann die Rechte daran verkauft. So. Und das habe ich als NFT eben gemintet auf Rarible und dann verkauft. Als wie heißt das, Versteigerung.
So. Also Rarible ist ja die Plattform, wo man sowas anbieten kann.
Genau, das ist eine von vielen Plattformen, bei denen ich irgendwie Heidengeld dafür bezahlt habe, dass die mir diese NFTs erstellen. Das waren auf der Ether-Chain basierende Tokens und die konnte man kaufen. Und denen gab es ein einziges Mal. Ich habe 3 Nächte straight durch nur gemintet, einen Haufen Geld dafür bezahlt, weil die Gaspreise... Ich will auch nicht zu tief einsteigen, das ist für viele Leute immer noch schwierig zu verstehen, aber ich war da richtig tief drin.
Am Ende hast du Dateien produziert, so muss man es ja sagen.
Ja.
Tondateien produziert.
Ja.
Und die da hochgeladen, erstmal ums Ganze zu
ja, genau. Und dann gab es noch einen File dazu, sozusagen versteckt, da gab es so einen Key drin, den habe ich bei Pinata gehostet, das ist so ein Dienstleister, worüber du die für immer abrufen kannst, auch dezentral. So, und da lagen diese WAV-Files und du hast halt die Rechte, die einzigartigen Rechte an diesem Song und dem Cover gekauft. So, das machen auch, also danach gab es jetzt ziemlich viele Leute, die das auch, die ähnlich Mucke verkauft haben.
Und sag mal kurz die Economics, also das heißt, du hast es logischerweise, hat sich nichts gekostet, das zu erstellen. Und du hast
doch, das kostet Vermögen. Das ist richtig teuer, Alter. Das ist ja momentan alles im Umbruch, sag ich mal. Deswegen ist es auch scheiße. Also gerade kann ich niemandem empfehlen, einen NFT zu minten, weil auf Ethereum kostet dich das zwischen 100 und $200 pro Minting-Prozess. Das Annehmen von einem Bit, also wenn du selbst bei Uniswap oder egal wo irgendwas kaufen willst, also auf Exchanges dein Geld tauschen möchtest in verschiedene Währungen, dann zahlst du dafür horrende Gaspreise.
Also was kostet denn so ein NFT in der Herstellung?
Also ich habe am Schluss fast 50.000 Euro dafür bezahlt, die nur zu erstellen.
Aber für wie viele dann?
100.
Okay.
Ja, mit also in dem kompletten Prozess bis zu... Du musst ja mal durchlesen, es gibt einen geilen OMR-Artikel über die ganze Aktion, da steht das alles
drin. Ich will es ja nur für die Hörer jetzt.
Ja, also das ist total schwierig zu fassen. Am Ende des Tages ist das ein...
Aber du hast wahrscheinlich verkauft. Ich will jetzt einfach nur...
Ich habe die verkauft, ja, auf jeden Fall. Also wir haben am Ende auch irgendwie nach Abzug aller Kosten, weiß ich nicht, 100.000 Euro oder so gemacht oder
also,
so ähnlich.
Das ist ja noch für den Aufwand, also...
Ja, also nach Abzug aller Kosten. Und das hat sich seitdem auch wieder verdoppelt, weil Ethereum sich verdoppelt hat. Also es hat sich, also wenn du so willst, hat sich das finanziell gelohnt, aber es ging einfach echt nur darum, ich wollte verstehen, wie die Technologie funktioniert, so wie ich verstehen wollte, wie man ein Haus umbaut oder so und so weiter. Und deswegen mache ich das. Und da habe ich es auch gemacht und jetzt weiß ich alles und seitdem kriege ich jeden Tag irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Leuten, die das auch wollen.
Aber du bist von dem Thema ein bisschen runter? So von
ja, weil ich glaube, also jetzt rein technisch wieder, ne, Ethereum ist, finde ich, mit die coolste Sache. Es gibt daneben extrem viele coole Technologien, Cardano, IOTA und so, die sind auch schon weiter. Matic-Netzwerk sind alles so Ansätze, die sind cool, weil die viele Probleme jetzt schon gelöst haben, die Ethereum eigentlich noch lösen muss. Aber der Name Ethereum ist sozusagen nach Bitcoin das Wichtigste, was es gibt.
Die größte Brand, ja.
Genau, und das Ding braucht ein Update und dann geht's ab.
Ja, kommt ja demnächst, Ethereum 2.0 kommt
halt. Ja, kommt demnächst, sagen halt schon viele sehr lange, das ist das Problem. Aber ja, darauf warte ich so ein bisschen. Und ich glaube, wenn das kommt und dann wieder ein paar sinnvolle Use Cases kommen, weil die fehlen halt auch, also gerade im NFT-Markt, Kunst. Ja.
Glaubst du nicht dran?
Ja doch, also weiß ich nicht, aber es gibt coole Aktionen. Ich habe von geilen Aktionen gehört, weißt du, wo sich Tokens wieder auflösen und so, weißt du, es gibt da echt gute Ideen im Spiel, aber zu wenig. Die meisten Leute... glauben es Goldrausch, laden JPEG hoch und versuchen es für 1 Million zu verkaufen und das finde ich langweilig.
Okay.
Also ich finde es schon cool. In meinem Fall habe ich ja die Rechte an diesen Songs verkauft. Das haben alle anderen danach und davor. Es gibt so einen Typen, Three Lau heißt der hat, ich will es gar nicht wissen, 20 Millionen oder so mit seinem Album gemacht. Der hat das auch als NFT gemintet. Und die verkaufen alle nur die Rechte am Hören sozusagen. Er hat weiterhin die Originalrechte. Und für mich war das so ein geiler Ausweg. Krypto im Allgemeinen ist ein geiler Ausweg aus unserer total verzwickten, durchbürokratisierten Welt. Nämlich, die GEMA verbietet offiziell, dass du deine Leistung, dass du deine deine Herstellungsrechte sozusagen verschenken oder verkaufen darfst. Das geht weißt gar
du,
nicht.
Hast du ein Gefühl dafür, wer das gekauft hat, deine NFTs?
Die meisten kenne ich nicht. Also richtig auch Leute von weiter weg. Also die haben auf Englisch.
Und die hat das Zufall dann bei.
Das war schon hypig. Also ich habe auch so, es gab da so ein, das ist jetzt auch viel zu lange das Thema, aber es gab da so einen krassen Troll, so eine krasse Trollaktion, als wir kurz dachten, Universal hätte die ersteigert, dann Jan Böhmermann hätte sie ersteigert, am Schluss wusste man nicht, wer es war und so, riesenwilde Zeit. Aber da haben schon Leute so die ersten Dinger, da haben so ein NFT für 20.000 Euro gekauft. Also auch echt reales Geld, ne? Also naja, ne, eben eigentlich nicht, weil es war ja Ethereum. Aber trotzdem, also
ich glaube, du mit, also machst du auch so also bist du auch jetzt Bitcoin-Hodler oder sowas?
Ja, schon seit immer, also seitdem ich das halt kenne, ja. Also
das ist ja für dich wahrscheinlich gut gelaufen.
Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie 100 Bitcoin wie du was war das nochmal, dass du abgestoßen, weil eure Buchhaltung das ist schwierig zu bilanzieren. Nee, also so groß war das bei mir auch nicht.
Aber das war so in meiner Story ja die 100 Bitcoin, das war wie vor leider 2016 oder sowas, ja. Wenn ich die noch heute hätte, weil unsere Steuerberaterin nicht gesagt hätte, verkauf sie, dann wäre ich jetzt nicht hier, dann wäre ich jetzt auf der
Warte
Halle.
Warte mal, warum? Wir hätten doch dann auch in Ruhe miteinander quatschen können.
Auf der Halle ich aber irgendwo.
Ja, ja, also keine Ahnung, ich finde das generell spannend. So, also ich finde das Thema generell spannend. Ich glaube auch, dass es gerade NFTs ist ein wahnsinniger Markt, wenn die richtigen Use Cases dafür gefunden werden. Ich glaube schon, dass dein echtes, reales Ich und dein digitales Ich, es gibt eine Generation, da ist das ein und dasselbe. Die sind halt ein bisschen jünger, die sind immer, hatten nie kein Internet. So, und für die ist es völlig normal, Inhalte zu besitzen digital. So, und für alle wird es normaler. Und in deinem Wallet wirst du irgendwann, und ich glaube eben in naher Zukunft, alles von deinem realen Leben abgebildet da drin haben. Weißt du, weil das ist ein und dieselbe Welt. Das ist wie dein Portemonnaie im Internet, so ungefähr. Und ich glaube eben, dass es bietet sich an für auch für reale Gegenstände, das digital zu beweisen. Also ob es ein Schuh ist oder ein Haus oder was auch immer. Der Beweis dafür in der Blockchain ist eben sicher. So, ne?
Und du hast jetzt auch selber noch zig verschiedene Wallets.
Ja, klar. Und ich habe auch voll viele verschiedene Währungen und mega viele verschiedene Tokens. Und ich habe auch Shit-Tokens und so einfach nur aus Spaß. Aber vor allen Dingen, weil mich irgendwie die Tokenomics dahinter interessieren. Wie gesagt, Klimastand ist halt eine Sache, wo das halt so einen realen Bezug kriegen könnte. So, das ist das, was ich eben viel überlege.
Also ein bisschen so Crowdfunding-artig, dass Leute dass du dein Klimansland-Token machst und dann Leute mit dir quasi Geld geben dafür in der frühen Phase und hoffen, dass du das dann groß machst und dass sie dann an dem Zuwachs des Tokens.
Ja, genau, das ist ein extrem schwieriges Thema, wo du so mega leicht dein Gesicht verlieren kannst, weil halt 99% aller Tokens und ICOs jemals Scam waren. So, das haben alle einfach nur ausgenutzt. Wie gesagt, Goldgräberstimmung, dann kommt irgendwas raus, keiner liest dieses scheiß White Paper durch, alle kaufen, hoffen, dass es Pump and Dump und dann sind sie wieder raus. Was ich eben überlege ist, also das Klimansland ist ja, für Leute, die das nicht kennen, das ist ja so ein Ort in Niedersachsen, so ein Hof, der sich extrem gemacht hat. Also wir sind von irgendwie 2 Mitarbeitern in einem Jahr auf 20 MitarbeiterInnen gekommen so und bauen das aus, wir haben eine Eventabteilung und so. Der Hof ist ein Drehort, wir sind eine Produktionsfirma, also wir haben die Hausdoku produziert und
wir machen auch gerade Dokus zusammen, kann man nicht sagen, welche, aber genau. Man darf sich freuen, dass es demnächst eine Co-Produktion gibt zwischen Klimansland Productions und OMR.
Voll, genau. Und auch diese Free Now Kiste und so haben wir auch zusammen gemacht.
Podcast
so.
Genau für Free
Genau, den haben wir bei uns gedreht und gefilmt und geschnitten und so. So und das Klimansland ist viele verschiedene Sachen. Unter anderem eben Events, wir machen dieses kleine Festival, Aduka.
Das ist eine ganze Reihe von, also wir dürfen ja auch so einem ganz kleinen Teil da beteiligt sein.
Ja,
also
mehr muss aber das habe ich schon fast vergessen. Ja, ihr seid Teil von dem Ganzen.
Aber das ist ja mittlerweile das Who is Who der deutschen, sagen wir mal, Entertainment-Welt, Investor im Klimasland.
Voll. Also ich muss das auch demnächst mal endlich mal irgendwie raushauen, wer da alles bei ist und so. Das ist ja eine witzige.
Also wenn ich diese, du schickst ja so einmal im Jahr so eine E-Mail rum, dann gucke ich so in die Anzeile und dann ist es irgendwie, wer da alles ist. Ich kenne die Leute dann einfach nur alle, weiß ich nicht, aus der Bravo. Also.
Ja, da sind krasse Leute bei. Und das Witzige ist halt, also es war ja so. Wir haben mit Funk das ganze Ding produziert, ne? Also das ist der öffentlich-rechtliche...
Stimmt, das war noch, als wir damals bei dir waren, genau. Vor 2 Jahren, da war noch Funk dabei, ja?
Genau.
Jetzt sind die raus, ne?
Ja, genau, die sind halt raus und dann war also die ganze Zeit die Frage, was machen wir danach, wie geht das weiter? So, weil das war ja nur die Sendung. Und wir haben aber, ich habe die ganze Zeit gemerkt so, das Klimasland ist viel mehr als die Sendung. Die Leute wollen hier wohnen, arbeiten, wir haben 60.000 angemeldete BürgerInnen, so. Wir haben diese Events, an Weihnachten kommen 20.000 Leute aus Europa, um bei uns einen Glühwein zu trinken und so. Das ist ja alles ausgeartet. So, wir brauchen viel mehr Leute und hier steckt viel mehr Potenzial drin. Und dann habe ich gedacht, Also um das jetzt mal so richtig auf die richtigen Beinchen zu stellen, dann brauche ich bestimmt eine 500.000 oder so. Dann habe ich viele Leute gefragt, unter anderem dich auch und so. Und dann haben alle Leute gesagt, so keinen Bock drauf oder zu schwierig zu integrieren und so. Und da habe ich wirklich mit vielen spannenden Menschen gesprochen. Das hat nie so richtig gepasst. Und dann habe ich hier gedacht, ey, warum splitte ich das nicht einfach und mache aus der 500.000 sozusagen 20 Anteile? Und das ist für die Leute, die ich da reinholen will, nicht so schlimm. Und da haben die trotzdem alles, was ich denen vorher auch hätte geben können, nur ein bisschen weniger Beteiligung. So, und dann gab's ja hier, so, der ist ja auch noch dabei.
Stimmt, ein Gast dieses Podcasts.
Ja, durch dich habe ich den kennengelernt, Robert.
Genau. Ja. Also Robert, darf man erzählen, oder?
Also machen wir jetzt
einfach. Genau, machen wir einfach. Also Robert, schöne Grüße. Eigentlich macht Robert sozusagen die Karls Erdbeerhöfe in verschiedensten Stellen. War, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hier mal im Podcast hat davon erzählt und dann kam auch die Connection zu Finn, weil er auch, glaube ich, ein riesen Fan von dir war und schon beobachtet hat, du machst ja sowas Ähnliches wie er mit seinen Erdbeerhöfen und seinen Erdbeerbuden und so und fand ich halt cool und dann habt ihr beide euch, glaube ich, gemocht und dann ist er jetzt, glaube ich, der größte Investor, ne?
Ja, der ist nochmal komplett separates Ticket auch da reingestellt.
Also man muss auch sagen, seine ganze Business, der hat ja Hotels und was er da alles macht, das ist natürlich auch schon richtig ein sehr, sehr großes Business. Ne?
Ja, voll und ey, das hat einfach mega gepasst, der Typ. Ich habe den hier gehört durch dich, weil du das da drin gesagt hast, ich habe so auf einem Ohr zugehört, das war so das Outro und habe ich meinen Namen gehört. Also, hä, was war das denn? Zurückgespielt und dann so, ja, mag ich voll gerne. Ich so, ey, ich muss mit dem Typen sprechen. Und wir machen jetzt eigentlich ja genau das Gleiche wie er. Er macht das bloß viel größer und er schleift alles ab. Also, wir haben bei uns Splitter und du kannst nur kommen, wenn du Tetanus-Impfung hast und bei denen laufen Kinder rum und, weißt du, der Erdbeerhof ist ein bisschen cleaner als das Klima.
Ja, das ist ja wirklich so Mainstream-Tourismus. Voll. Also, das hat er richtig krass geil aufgebaut.
Genau, aber trotzdem irgendwie noch cool. Der Typ ist halt verrückt und das finde ich mega geil. Wir sind dann über den Hof getingelt da bei ihm. Also der spinnt halt, weißt du? Zeigt auf Sachen. Hier, wir haben voll verrückte Teil. Hier, da kannst du aufspringen. Hier habe ich ein Auto gekauft und da habe ich ein Flugzeug in die Wand eingebaut und so. Ich so, Digga, wo kommen überhaupt die ganzen Materialien her? Ey, ich habe ein Riesenlager, zeige ich dir. Darf aber niemand rein und so. Und dann sind wir beide hingefahren, habe ich da voll geräubert. Wir haben uns da Platten geholt und wir stehen beide auf Rost und, weißt du, auf Metall und so. Das war gleich Arsch auf einmal, so voll geil. Also
Robert Dahl, die Folge, weiß nicht, müsst ihr runterscrollen, kann man nachhören. Cooler Typ. Also der ist dabei und das Klimasland wächst, also das ist ja deine Basis, ne? So deine Homebase, ne?
Genau. Also Homebase, also ist eins der Projekte, die so ein bisschen krasser sind auf jeden Fall, weil die einen harten Impact haben. Also wir haben einfach, uns folgen viele Leute, wir produzieren immer noch zweimal die Woche eine Sendung, also das ist immer noch eine Sache, wo ich zweimal die Woche auch...
Für Funk die Sendung?
Nee. Wir machen immer noch so bei uns für selber halt einen YouTube-Kanal. Da eben die Investoren für, diese Investoren-Elite-Truppe, wenn du so willst, für den Umbau des Hofes, Ausbau, Schlafmöglichkeiten bauen. Wir bauen jetzt Kurse, also du kannst Kurse bei uns geben. Das ganze Ding wird ein bisschen umgemogelt. Das passiert jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten. Nach Corona geht's endlich los. Wir haben alleine irgendwie für 500.000 unseren Saal umgebaut, damit die Leute da wieder drin feiern können. So, aber alles autark, alles grün.
Wie viel Quadratmeter ist das eigentlich, das Klimasland?
Weiß ich gar nicht, zwischen 3 und 4 Hektar irgendwie. Also 40.000 Quadratmeter ungefähr, ein bisschen weniger.
Und da leben auch jetzt ein paar Leute permanent, ne?
Ja, also wir sind 20 MitarbeiterInnen so ungefähr und die Hälfte hängt da eigentlich immer rum so, ne?
Und ihr habt auch Campingplatz dabei? Sowas,
ne? Kommt jetzt dazu, genau. Also das wird jetzt ausgebaut, das ganze Setup ist ein bisschen so. Wir produzieren unser eigenes Ding, also wir produzieren unsere eigene Sendung. Dafür brauchten wir halt Leute, haben dann gesagt, guck mal, das können wir auch anderen Leuten anbieten. Jetzt produzieren wir zum Beispiel Dokumentation für andere, für uns, machen Auftragssachen.
Also ihr seid auch open for business. Also wenn ihr dazu sagt, ich will mal eine geile Doku haben, dann kann man bei dir anrufen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ey, dafür ist es da so. Also wir machen jetzt halt nicht alles, sondern auch jetzt irgendwie schwierig ist ein Imagefilm und so. Außer der ist halt, geht um, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, so Schore Matratze, auch im Bermuda-Dreieck oder so irgendwas Wildes, so, dann haben wir da Bock drauf. Aber ansonsten, das ist halt schon eine wilde Truppe und diese Anti-Haltung ist halt voll geil, weil die uns immer weitergebracht hat in Richtung, wir machen eigentlich, was wir wollen, so. Und da war es jetzt halt auch so, wir haben uns dann größere Partner gesucht, Turm ist jetzt an Bord, EWE ist jetzt an Bord, um uns, weißt du, die statten uns mit Werkzeug aus, die sorgen dafür, dass wir PV-Anlagen auf dem ganzen Hof bekommen und so. Und das sind so die Evolutionsschritte.
War das wirklich dann schwierig? Ich meine, du hast ja beim letzten Mal, erzählt, dass du eine gewisse Problematik siehst oder Abneigung hast gegen kommerzielle Partner. So, jetzt hast du doch ein paar aufgenommen in den letzten Jahren, hast dich ein bisschen gewandelt und hast sozusagen von Funk, das ja öffentlich-rechtlich ist, so ein bisschen dich verändert hin zu jemandem, der jetzt auch mit klassischen privatwirtschaftlichen Firmenpartnern. Ist das ein Problem gewesen?
Naja, aber es ist ein bisschen anders, ne? Also so wie Funk auch ein Partner ist, sind das auch Partner. Das ist ein bisschen andere Beziehung. Also es ist nicht so, weißt du, was ich auch immer noch hardcore verurteile, ist, wenn dir jemand Geld gibt, damit du was sagst, was du scheiße findest. Also was du eigentlich scheiße findest, ne? So, und das finde ich auch immer noch, ist der Hochverrat und der macht die Welt kaputt und zerstört das Influencer-Business so. oder auch Menschen, Seelen frisst diese Aktion. Ja. Und das, was wir machen, ist, das ist schon immer der Stern vom Klimastand gewesen. Wir besorgen das von den Großen und geben es ein.
Das Robin Hood-Land.
Ja, das klingt blöd, ne, aber es ist tatsächlich so. Also wir nehmen halt, der Deal mit TUM zum Beispiel ist, ihr stattet die Werkstätten aus, damit Leute hier Kurse machen können. Ich will, dass alle schweißen lernen, die Angst davor verlieren, was selber zu machen und so. Dann der Deal mit EWE ist, pass auf, ich will einfach, dass das hier grün ist, autark wird und sauber funktioniert, weil ich keinen Bock mehr habe, so viel Strom durchzuballern und vor allem nicht den wir gerade nehmen. So, und das sind die Deals. Also coole Sachen machen und der Welt zur Verfügung stellen. Das ist ein bisschen der Deal. Ich bin da auch nicht, ich bin der einzige Klimasand, der nicht bezahlt wird. Ich habe damit, das ist einfach nur Spaß.
Wovon lebst du ab? Was ist dein Haupteinkommen?
Boah, ist immer mal unterschiedlich. Wenn ich eine Platte mache, das. Ja. Wenn ich, Merch, Mode ist schon richtig viel. Ne? Ich habe oder so gebaut da diese
Brand?
Ja. Also am Anfang war das ja einfach, ich habe selbst gemalte T-Shirts in meinem Schuppen da gemacht und dann mit meiner Familie in Pappkartons bei DPD verschwinden lassen, so dass ich dann wieder draufzahlen musste und so, weil ich die alle falsch etikettiert habe und so weiter. Also lange Geschichte. Auf jeden Fall darüber habe ich dann Global Tactics kennengelernt. Das sind
Taxi-Produktionszimmer?
Genau. Und ich war im Grunde neben zwei anderen deren einziger Kunde. Und dann habe ich relativ flott gemerkt, so okay, ich glaube, hier ist voll Luft drin, voll Potenzial, lass mal was. Die machen faire Klamotten in Portugal, schon immer so. Und dann bin ich damit eingestiegen und habe gesagt, komm, da machen wir das jetzt richtig. Und dann haben wir angefangen, so das ist jetzt erst so seit einem halben Jahr, dass wir mit dem Lager umgezogen sind, haben wir irgendwie 2000 Quadratmeter Fläche, 40 Mitarbeiter mittlerweile. Ne? Am Anfang waren die zu zweit. So, und eine komplett ERP, PIM, FIBU, diesen ganzen Scheiß, alle Abkürzungen, die keinen Spaß machen, für Picken und Packen und Produkte verschicken und so, haben wir daran gebaut. Das heißt, wir sind jetzt Klamottenproduzent, Fulfillment-Dienstleister, bauen die Shops und kümmern uns um
alles. Service die halbe Musikindustrie, dass die ihren Merchandise bei dir machen lassen.
Ja, genau. Also es hat angefangen wieder mal nur für mich, so wie alles, ne, dass ich gesagt habe, ey, ich muss Klamotten machen und ich muss die verschicken können so und ich kann nicht jede E-Mail beantworten. Wir brauchen jetzt einen Support-Bereich, wir brauchen jetzt ein Lager, wir brauchen einen E-Stapler, wir brauchen ein Hochregallager und all so Sachen. Und dann wurde es immer schlimmer, so wie das Album, ne, da haben wir 110.000 Platten verschickt. Ne. Das ist schon eine richtige Ansage mit so einem kleinen, mit so einem kleinen studentischen Hinterwäldler-Team, so, die alle so das so mal aus Bock am Wochenende machen wollen. Und dann haben wir gemerkt, okay, krass, hier ist richtig, wir brauchen Professionalisierung. Ne? Dann haben wir uns ein vernünftiges ERP-System gebaut und integriert, Shopify-Anbindung geschrieben und das alles ein bisschen optimiert, sag ich mal. Und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir Überkapazität. Jetzt sind wir zu groß für das, was ich bin. Also können wir das wieder anderen Leuten anbieten. Und dann haben wir jetzt mit BMG-Verträge und machen voll viel
also
Independent-Künstler.
Also Music Group, also schon den großen Musikplayern.
Genau. Und bauen das halt aus, ne? Das sind alles, aber das sind alles Leute, also wenn du bei uns Klamotten produzierst und die verschicken lässt und so, ne, dann ist dir Nachhaltigkeit und vor allem persönlicher Kundenkontakt und so wichtig. Es gibt ja Fulfillment-Dienstleister.
Aber das ist dann das größte Business innerhalb des ganzen Klimasland-Imperiums, würde ich sagen. Also das ganze
der Name ist voll eklig, aber ja. Ja, ist auf jeden Fall so, dass da viele Leute arbeiten und dass das natürlich auch in irgendeiner Form irgendwie finanziell viele Sachen trägt. Also guck mal, diese Immobilienkiste, ja, das ist ein total bekloppter Spaß. Auch so ein Hausboot mit einer Netflix-Dokumentation rechnet sich ja nicht. Da kommt ja nichts bei rum. Klimasland werde ich nicht bezahlt. Bei meiner Agentur habe ich einen Halbtagsjob, da kriege ich 1.300 Euro im Monat. Weißt du, wo kommt das Geld her? Das ist meistens Klamotten, Mucke. Und dann geht das, ich habe mir so eine coole Firmenstruktur gebaut in den letzten Monaten auch, weil ich gemerkt habe, so, ich muss das mal langsam, hier sprießen Einzelunternehmen und GbRs aus dem Boden, ich muss mal irgendwie sortieren. Habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf, aber das ist so ein Thema, was man anfassen muss. Und jetzt habe ich eine saubere Struktur, dass man das sauber umpflanzen kann. Und alles, was reingeht, ist nächsten Tag wieder irgendwo weg.
Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal, ob für Versicherungen, im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce, Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufiger das Telefonvolumen und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger-Marketing, Messenger-Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de/OMR. Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de/OMR. Aber um das sagen wir, Klamottenbusiness nochmal ein bisschen zu verstehen, also es gibt diese eine Produktionsfirma, die in Portugal das Fair herstellt, das ist Global Tactics, und davor hast du dann verschiedene sozusagen Frontends, eins heißt oder so, das ist ja die Firma, die man von dir kennt, wenn man dich verfolgt, dann ist das so deine Brand, aber die sitzt sozusagen als Frontend auf Global Tactics drauf und da hast du noch andere, die da auch draufstöpseln
können. Ja, es gibt unterschiedliche Sachen, also oder so ist komplett eigenständig, da macht Global Tactics nur die Produktion und das Fulfillment. Dann gibt's andere, da macht Global Tactics alles, so, weil Global Tactics ist auch chartrelevant, das heißt, du kannst über uns auch Mucke-Produkte verkaufen und die werden charttechnisch ausgewertet. Das brauchte ich damals indirekt sozusagen für mich auch, da haben wir das direkt mitgemacht. Da haben wir gelernt, wie man Vinyl produziert, Boxen produziert.
Also sie machen nicht nur Textil, die machen alles. Oder?
Ja, das ist dann halt wieder so ein Zusammenschluss, das sind verschiedene Firmen. Two Finger Records ist mein Label, da arbeitet zum Beispiel Niklas, mit dem habe ich die Platte gemacht und der wird dann dazu geholt, wenn jemand eine Box produzieren will. Herrlich Media ist die Agentur, die wird von Global Tactics dazu geholt, wenn ein Shop gebaut werden muss. Und so weiter. Das ist, ich komme da auch ganz oft nicht mehr mit, weil das so eine wilde Firmenstruktur ist. Am Ende des Tages kannst du dir eigentlich überlegen, alles, was du für diesen Prozess baust oder brauchst, um sowas erfolgreich zu machen oder überhaupt zu stemmen, habe ich so in den letzten Jahren irgendwie angefangen. So. Und weil ich dann immer dachte so, ey, okay, wie geht denn das? Und wie macht man denn das? Und wie meldet man das an? Und so. Und das ist halt cool, weil du nur noch mit Freunden telefonierst. Ich hab nur, das sind alles meine Homies. Und ich sag so, ey, ich habe hier einen deren und der braucht das. Und
im Gesamt sind das so 100 Leute, die du da so jetzt um dich herum hast? Also ja. Eine Blase, um sich jetzt mal ein bisschen sympathischere Worte zu benutzen, wie deine Family da ist.
Dann ja.
So 100 Leute?
Also es sind, so mal 10, mal 20, mal 40.
Bei den verschiedenen Units.
Sind alles unterschiedliche Firmen. Manche habe ich gegründet, bei manchen bin ich irgendwie mit dazugekommen oder so. Aber ja, so vielleicht sind es so 100 Leute, ja. Vielleicht.
Aber Merch ist einfach durch das Service-Geschäft, was ihr da macht, am profitabelsten wahrscheinlich.
Oder? Nein, da musst du überlegen. Global Tactics, also es gibt die Klamotten, wenn ich die verkaufe, da gibt es irgendwie 2 Drops im Jahr oder so. Dann sind das so, ich weiß nicht genau, ne, dann haben wir so 20.000, 30.000 Bestellungen oder so. Also wir verschicken im Lager jetzt gerade so zwischen 1.000 und 2.000 Paketen pro Tag. Das ist schon gar nicht so klein, ne? Also es ist für so ein, da hängen jetzt aber viele Kunden drin, da sind halt größere wie Juju oder so und kleinere, was weiß ich, die jetzt dazukommen, ne? Keine Ahnung, Lea.
Also die Rapperin oder so.
Ja, genau, aber so
Lea, auch Musikerin.
Ja, Luna, OK, Drunken Masters, also Sachen, das sind alles so Sachen, die jetzt dazukommen.
Und da rufen die Managements an und sagen, hey, hier.
Ja, oder die KünstlerInnen selber, ne? Also man kennt sich ja so. Und sagen die, ey, cooler Hoodie. So, dann sag ich, ja, du kannst, kann ich dir auch machen. So, und dann, ich habe ja auch Probleme. Und alle haben immer die gleichen Probleme. Alle, die ich halt auch hatte. Weißt du, ich Steuerscheiße, Rechnungsaufbewahrung, überhaupt Distribution, Alter. Greifst du in den falschen Karton, ist die Scheiße, die brennt da, weißt du. Dann kommt DHL nicht rechtzeitig zur Abholung. Dann an jeder Ecke ist es scheiße, einen Shop zu bauen. Und ich muss das halt machen. Und Shopify zum Beispiel ist cool für Peaks. So, weißt du, das Ding halt raucht einfach nicht ab. Jetzt hast du ein performantes ERP-System dahinter gesetzt, dann kannst du auf einmal halt irgendwie 50.000 Bestellungen irgendwie einfach so durchknallen. Und danach hast du dahinter eine saubere, das finde ich auch spannend, Lagerlogistik mit Pickern und Packern und optimierten Prozesssachen, weißt du? Wir haben das ganze Lager danach gebaut. Die laufen jetzt rum, scannen die richtigen Sachen an, werden kontrolliert, dass da kein Fehler passiert. Dann packen das ein, dann kriegen die Leute ihre Tracking-IDs.
So. Machst du dann diese, sagen wir mal, sehr execution-orientierten Sachen, machst du die dann auch selber oder holst du dann Leute rein, die sozusagen einfach konzentriert mal über Tage hinweg so einen Kram abarbeiten und das durchstrukturieren?
Ja, ist so für 50-50. Also ich fahre dann schon dahin. Ne? Also als wir dann gesagt haben, so jetzt lass mal richtig machen und das wollen wir auch grün machen. Wir sind wahrscheinlich der erste grüne Fulfiller, ne? Mit nur noch E-Fahrzeugen, kein Plastik. Wir haben Maisstärke-Verpackung erfunden, Klebeband aus Papier und all so Zeug. Ne? Also das haben wir alles gebaut. So, und das ist die eine Sache, die ich sage so, ey, das muss grün sein. Wir müssen das jetzt alles durchstylen und dann muss das jetzt hier performant laufen. Das heißt, da gehst du rein und sagst, also du kannst ja nicht 5-mal jetzt diesen Weg da gehen. Der Karton muss hierher. So, weißt du, sowas, was man einfach sieht. So, und dann haben wir das alle zusammen gemacht und dann da optimiert. Das ist schon mein Job. Und ich baue ja auch alle Shops und so ein Quatsch. Ne? Ich sitze da ja Nächte und baue die Shops.
Also selber als Entwickler quasi.
Ja, voll. Also ich mache das jetzt, das mache ich alles noch. Also ich hänge da ja dann rum, ich telefoniere dann mit den Leuten und sage, was braucht ihr? Wie viele Produkte habt ihr? Kann ich euch bundeln?
Warum delegierst du das nicht weg?
Bock drauf irgendwie, weißt du, finde ich geil. Abends. so ein Dosenbier oder am Computer sitzen und sowas bauen.
Aber manchmal sitzt du da zumindest nach deiner Instagram-Story am Klavier und machst auch einen Song.
Ja.
Ist ja schon eine krasse Bandbreite so. Also wie viele Leute gibt es, die auf gutem Niveau solche Shops bauen können und dann auch noch Musik machen am nächsten Abend?
Ja, es gab halt immer so Phasen, ne? Also es gab diese Entwicklungsphase, die hat auch extrem lange angehalten, dann habe ich nur das gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht als nur programmiert. Also dieses, ich mache das mal auf eine Arschbacke, gibt's nicht.
Welche Programmiersprachen machst du da so?
Ich bin schon so ein Script-Kiddie, ne? Also klar, Shopify ist jetzt Liquid, das ist am Ende ähnlich wie PHP, wenn du so willst, und JavaScript, HTML, CSS, so die ganzen Standard-Zeug. Schreibe ich halt so. Ey, aber wir haben ja auch krasse Sachen gemacht, ne? Also, Herrlich Media ist ja eine, also wir sind ja eine Agentur für mittlerweile viel E-Commerce. Aber wir machen auch alles andere. Wir haben Deutschlands erfolgreichstes Projektmanagement-Tool mit Aganti wahrscheinlich gebaut. Hat irgendwie 300.000 User oder so.
Wie geht's denn eigentlich?
Stimmt. Ja, scheiße eigentlich.
Ja?
Ja. Warum? Also erfolgreich heißt nur viele Nutzer, aber heißt ja auch 0 Euro Einnahmen, weil wir haben das damals umsonst gemacht.
Aber könntest du nicht sagen, jetzt kostet 1 Euro im Monat und dann ist
ja. So sticky sind die Leute da aber auch nicht, alles kompliziert. Das ist die Krux, wenn man dann viele macht, dass man eigentlich, müsste man sich darauf nur konzentrieren.
Okay, dann haben wir auch vor 2 Jahren drüber gesprochen, ja. da war die Idee, dass du da irgendwie Venture Capital reinholst.
Ja, war mal eine Idee, aber du musst auch viel dafür tun, ne? Also du musst dann, du kriegst ja nicht einfach Geld geschenkt, sondern du musst dann ja, also wenn du es Kohle nehmen, viel Commitment, dich selbst verkaufen, heißt mitverkaufen, weil was wollen die mit Aganti so? Wichtig ist, dass wir dabei sind und das weitermachen können, weiß ja selber. Alles irgendwie kompliziert. Was das halt aber gebracht hat, ist, dass wir daraus wieder neue Jobs bekommen haben und Leute sehen, okay, die machen das. Dann haben wir halt für den Bau der Ariane-Rakete Projektmanagement-Tour gebaut, für die ESA und so ein Kram. Ne?
Okay.
So, und da fahre ich dann ja auch hin und überlege, wie kann man den Prozess optimieren? Weißt du? Also das ist ja mein Job. Das ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Problemen und irgendwas ist langsam oder tut Menschen weh oder ist schlecht für die Umwelt oder fühlt sich so an, als wenn du abends traurig nach Hause gehst, und das muss halt verbessert werden. So, und das ist mein Leben, von morgens bis abends. Irgendwo hingehen, angucken und sagen, okay, das muss irgendwie anders. So, und dann habe ich halt den Riesenvorteil, dass ich ein riesengeiles Team habe mit mega vielen coolen Leuten, dass ich sagen kann, so, jetzt alle mal an einen Tisch und zwar aus allen Bereichen, und das hat halt keiner. Das ist der einzige große Vorteil, dass ich sagen kann, guck mal, der Zimmermann und der Entwickler und der Fulfiller und die kommen alle an einen Tisch.
Und welche Rolle spielt da jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich formuliert, die Tatsache, dass du auch noch eine große Reichweite hast, die du auf alles draufstöpseln kannst? Also du kannst halt sagen, guck mal, ich habe einen Turm, kannst du jetzt irgendwie einziehen, ja, und postest das kurz und sofort wollen da dann 1000 Leute einziehen, sowas. Oder ja, du sagst, ich habe hier einen neuen Hoodie oder ich habe einen neuen Song und kannst immer alles sofort in deine Story reinhalten und sofort gibt's Nachfrage.
Ja, voll, riesen Vorteil, klar. Also keine Frage.
Am Ende ist das ja der zweite Erfolgsfaktor.
Das ist ein Riesending auf jeden Fall. Weißt du, wo das aber am meisten bringt? Ist gar nicht unbedingt direkter Traffic auf Dinge oder so, sondern es ist vielmehr, dass Leute Schiss haben, mich zu bescheißen. Weil die halt dann auf jeden Fall, die kriegen Social Echo. Es ist halt so, natürlich, ne? Also wenn irgendwer kommt, gerade bei, ist ja oft so, ne, bei Handwerkern und so und bei Dienstleistern und allem Kooperationspartnern und so weiter, da sind natürlich auch viele Verbrecher unterwegs, wenn du viel machst. Dann hast du natürlich mit allen Menschen zu tun.
Dann sagst du manchmal auch, ey, komm, lass das lieber rückgängig machen, sonst muss ich das leider mal hier kurz...
So sage ich das natürlich nicht. Ich finde Drohungen ja auch scheiße, aber die wissen das natürlich alle. Also das, wenn ich das Fass jetzt aufmachen will, so, dann dann ist halt blöd für alle Beteiligten. Will ich ja auch nicht. Ich sag dann halt auch nur so, ey, lass das bitte klären. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf auf irgendeinen Scheiß.
Ja.
So, und dann, es ist ja eine indirekte Drohung, wenn du so willst. Weil man am Ende des Tages dann immer sagen kann, ich muss ja dann nur die Geschichte erzählen. Ich würde ja niemals irgendwen reinreiten oder das ausnutzen oder so. Ich würde auch niemals über so einen Kram lügen. Und 99,9% der Sachen erzähle ich ja gar nicht. Also klar. So wie jeder Mensch da draußen halt so ein Leben hat und das ist auch manchmal kacke. So, aber am Ende des Tages hilft das halt viel, genauso wie Behördengänge. Du hast immer
eine Phase
so.
Vor ein paar Monaten, da kamst du rüber, als wenn es dir auch nicht, oder wo du so ein bisschen ganz anders, ruhiger und nachdenklicher warst.
Ja, voll. Ich dachte, es hält ein bisschen länger, ehrlich gesagt, und wollte jetzt ja richtig mein Leben in den Griff kriegen und so. Jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorher war, aber jetzt fühle ich es wieder gut. Ist schwierig.
Aber es war dann einfach so ein bisschen Burnout-mäßig?
Ach nö, nee, Burnout ist, naja, es war halt Corona-Tiefzeit, alle waren zu Hause, ich natürlich auch. Ich hänge seit 2 Jahren fast mit dem Laptop auf dem Bauch irgendwie auf dem Sofa, so, ne? So wie jeder.
Aber was würdest du gerne machen? Also wenn es jetzt bald vorbei ist, hast du dann Bock auf eine Fernreise oder?
Ja, also, naja, ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen raus. Ich glaube, das hast du ja auch. Also du bist genauso 7 Tage die Woche unterwegs, von morgens bis abends. Und dann bist du ja zwangsweise immer angetrieben von deinen Sachen, die du machen willst. Und dann gibt's ganz viele Sachen, die du machen musst, um da hinzukommen und so. Und das ist so eine Krux-Situation zwischen, Oh Gott, jetzt.
Aber was gibt's denn da für große Ziele auf deiner Bucketlist?
Naja, ich glaube, also die Sachen, die ich da jetzt mache, ist schon ein absoluter Traum. Das ist total geil. Also, und ich glaube auch, das ist das, was mich die nächste Zeit auf jeden Fall viel beschäftigen wird. Ich habe schon Bock, stell mir vor, so, ich wollte mal einen Flugschein machen oder so. Und dann fliege ich so rum. Ja, also geht noch weiter, die Geschichte. Aber dann fliege ich so rum und gucke mir halt so Buden an irgendwo, weißt du? So, und dann sagst du, ey, das ist ja witzig, ey, hier können wir cool was so. Rufst du die Bande an, dann kommen die und dann baut man das um und so. Also das ist ja schon super frei. Ich habe ja ein riesen freies Leben eigentlich. Ich muss bloß irgendwie schaffen, die Zwischenschritte, genau wie du gesagt hast, ne? Also ich muss aufhören, irgendwie jeden Shopify-Shop, den wir bauen, selber zu bauen. Ich muss aufhören. Ich habe das ganze letzte Wochenende halt an diesem LDGG-Shop und diesem Interieurkram da gesessen und dann so Agents zusammengekriegt, die dann da hinfahren und dann die Produkte fotografieren und so, damit ich auch Interieur verkaufen kann. So, und das ist halt so, eigentlich müsste ich mir das ausdenken.
Also du bist eigentlich noch, sagen wir mal, so eine One-Man-Show, die jetzt aber eigentlich schon in Wahrheit eine 100-Man-Show ist, aber sich immer noch verhält wie eine One-Man-Show.
Ja, es ist schon so, dass ich jedem, der bei uns irgendwie arbeitet und anfängt, und so gebe ich mein Handy immer und sage, kannst mich 24/7 anrufen, wenn irgendwas zwickt, sag mir Bescheid. Egal, was es ist.
Das machen die Leute dann auch, logischerweise.
Ja, das machen die auch und das ist ja auch cool. Aber das ist für die Größenordnung halt manchmal blöd, weil du halt, dich ruft einer an, kommt aus Firma, weißt du, da geht's um Web, da geht's, ist ein tiefes Gespräch über, keine Ahnung, Frontend, Flexbox, Probleme mit irgendeinem Grid, was mobile aber nicht mehr funktioniert.
Brauchst du denn irgendwie so einen Typen, der jetzt mal 2-3 Jahre bei einer Unternehmensberatung war oder sowas und ganz introvertierter, ruhiger, strukturierter Typ, so ein bisschen wie der, der euch das Hausboot am Ende gebaut hat.
Max.
So, Max, genau, aus der Doku, der dann halt so dahin kommt und sagt, okay, ich weiß wovon, und der so dein ganzes Leben so ein bisschen so strukturiert?
Na, gibt ja schon Leute, ne? Ich habe ja dann immer so sozusagen Vertreter in den einzelnen Unternehmen. Also Basti im Klimasland, der war früher beim Wacken und so, der macht das da. Antje, ich habe ja eine Assistentin, die ist super, ne? Franzi, meine Freundin, ist jetzt dabei. Ich habe meine Mutter gerade eingestellt.
Ja, was macht die?
Die macht im Klimasland Feelgood-Managerin.
Okay.
Ja. So was, weißt du? Also ich habe ja schon voll die coolen, alle meine Kumpels arbeiten bei mir. Weißt du, die sind alle da jetzt, weil die da immer rumhingen und dann waren die in irgendwas gut und haben wir die halt eingestellt. Das ist ja alles total cool. Also, und die halten mir auch krass den Rücken frei, aber am Ende des Tages, so eine Vision, wenn du die aus den Augen verlierst, ne, und sagst, ja, aber mach
hast
mal.
Hast
und
du
so.
Eine klare Vision? Also, wenn du das in 10 Jahren oder in 5 Jahren denkst du sowas drüber nach?
Ja, also ich glaube, dieses Klimastand-Ding auf jeden Fall ist super spannend. Also, gerade wenn du jetzt überlegst, also, das ist meine Vision dafür, ja. Das Klimasland ist ausgeweitet, du kannst da pennen. Wir haben jeden Tag 10 Kurse von verschiedenen Leuten, die bringen dir bei, wie man Typografie, Graffiti, was weiß ich, Deutschkurse für Flüchtlinge, will ich jetzt halt das ganze Ding mit Ausbildungsvermittlung und so ein Kram für Leute, die irgendwie für Geflüchtete, die in Deutschland eigentlich, die wir ja auch brauchen, so, ne? Und das ganze Ding anbauen, indem du einfach sagst, ey, wir haben Platz, viele verschiedene Räume, mietet euch ein, macht was, bringt euch gegenseitig Dinge bei. Dazu gibt's den Kanal, verschiedene Produktionen und das Ganze wird finanziert durch ein Security- und Utility-Token mit so einem Revenue-Stream, dass wir sagen, pass auf, das erste reale Krypto-Produkt, wo du sagst, alle Sales aus dem Shop bringen im Grunde Revenue-Kickback an alle Holdings. Dass du sagst, ich verkaufe was für 100 Euro, 10% geht zurück an alle Holder, 5% hält das Klimasland, 5% geht an alle Leute. Je nachdem, was du für ein Tier-Level hast, kriegst du mehr Geld zurück. Das bedeutet, im Grunde ist es wie Aktien bloß, dass ich nicht den ganzen Scheiß machen muss, wie bei einer AG. Okay. So, diese ganze Gesellschaftsstrukturen und so in Deutschland, das ist alles so kompliziert, ey, und so nervig und so verbürokratisiert. Krypto ist der Ausweg. Und Klimastand ist das prädestinierte Projekt für diese ganze Aktion. Dass du sagst, ey, das gehört sowieso den Leuten. Ich mache das hier nur für alle. Das bedeutet, warum nicht auch teilhaben daran? Aber alle Arten und Tools, die es momentan gibt mit Crowdfunding und den ganzen Scheiß, die sind alle so schlecht und so kompliziert, ich möchte, dass die Leute einen echten Teil daran halten. Und dann kriegst du coole Vorteile, Fastlanes, bla bla bla. Kannst Produkte schneller sehen, auf Dinge zugreifen und so weiter. So, und das ganze Ding wird komplett automatisiert und darauf habe ich mega Bock. Also sagen wir mal, es regnet, dann kriegst du einen Gutschein für eine Regenjacke, die du vorne im Café kaufen kannst, weil wir die Informationen auslesen. Es gibt Bürgerausweise digital auf deinem Telefon. Über alle Partner kannst du, also Klimasand-Partnerschaften, OMR ist ja zum Beispiel einer. Ich möchte, dass Klimasand-BürgerInnen OMR-Inhalte über den Bürgerausweis konsumieren können und so weiter, weißt du? Also eine totalitäre Vernetzung dieser ganzen Vorteile, weil das ist das, warum ich das gemacht habe. Das ist das Klimasand für mich. Ein Ort, bei dem ich extrem viel Hilfe bekomme von mega vielen kreativen und spannenden Menschen. Und meine Aufgabe, bis ich tot bin, ist, das alles zurückzugeben, indem ich das in diese Waagschale schmeiße und den Menschen zur Verfügung stelle.
Das heißt, du bist aber auch jetzt voll committed, irgendwie Stand heute bis irgendwie, arbeitest du irgendwie retiren und dann irgendwie abchillen, irgendwie, das
ist. Nö, ey, das Klimazentrum ist ja so ein Ort. Ich krieg das bloß ganz oft nicht hin, weil ich immer so von Problemen bombardiert werde. Aber eigentlich ist das dieser Ort, wo ich hingehen möchte, um mich an den Teich zu legen und, weißt du, und rumhänge und mit coolen Leuten spreche.
So. Was, ich meine, du hast jetzt ja, wenn man so die letzten 2 Jahre anguckt, auch einen mega Run gehabt, ne? Also, über die Masken haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast ja auch irgendwie auch Masken beschafft, unter anderem im großen Stil, aber ich glaube, ohne irgendwelche Typen zu bestechen.
Ja, wir haben aber auf jeden Fall mit dem serbischen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Minister für Auslands, so eine Spezialgeschichte erwirkt, Genehmigung, damit wir Masken exportieren konnten. Weil die hatten eine Überproduktion, durften die aber nicht verschicken. Und wir waren halt die Einzigen, die exportieren.
Okay, aber es waren jetzt keine deutschen Politiker. Weil Masken ist ja mittlerweile schon so ein bisschen so...
Schwieriges Thema. Aber haben wir auch nicht mehr. Sind gerade alle, wir haben gerade die letzte Million nach Afrika gespendet. Wir hatten noch fast 1 Million rumliegen, das war nicht so gut. Aber konntest halt vorher nicht wissen, so viel bestellt wie ging, damit wir Demand irgendwie klären können. Wir haben vorher schon alle Flüchtlingscamps und so ausgestattet, Moria und so, haben wir immer welche hingeschickt und jetzt waren halt noch so fast 1 Million über, die haben wir jetzt gerade verschifft, ist ein Seekontainer rausgegangen. Jetzt haben wir gar keine mehr, jetzt ist das Thema durch.
Okay, aber das heißt, das war ja auch irgendwie so eine Welle, wo du voll dabei warst.
Einfach Notwendigkeit, ne? Auch das nicht ausgesucht. So, das war halt so, Deutschland brauchte Masken, wir konnten zufälligerweise welche produzieren.
Also auch über Global Tactics,
also
über die.
Genau, gleiche Konecki, ne? Also gleiche Geschichte.
Aber was denkst du dir jetzt, wenn du dann liest, dass irgendwelche, ich meine, das ist ja schon, wenn du das mal so von dir jetzt hört und dann gleichzeitig liest man irgendwie in der Zeitung, dass irgendwelche Menschen das auch beschafft haben und dann für irgendwie 600 Millionen oder so verkauft haben ans Bundesgesundheitsministerium und dann irgendwie so die Hälfte war Marge so ungefähr.
Ja, unfassbar halt. Ja, das ist halt, das ist ein Grundsatz, an den man sich immer wieder erinnern muss. Du kannst alles in cool und auch in Scheiße machen halt. So, jetzt musst du dich immer überlegen, welchen Weg du gehen willst. Und das ist aber eine super Ermahnung für alles, dass man immer wieder sagt, warte mal eben kurz, wenn ich das schon mache, wie kann ich denn so viele Menschen wie möglich da reinholen? Ich will auch nicht klingen wie so ein Scheiß.
Aber was man ja rauskriegt, du bist auf gar keinen Fall sozusagen Gier getrieben.
Nein, nee, ich bin Interesse getrieben. Ich will wissen, wie die Welt funktioniert. Und das ist cool. Also das, was ich mache, hat den riesen Vorteil, dass ich extrem viele Telefonnummern in meinem Handy habe, so alle anrufen kann. Und mittlerweile hören die Menschen mir auch zu. Weil genau wie du sagst, das ist ja mein Problem, seitdem ich auf diesem Planeten bin, ja, dass Leute immer glauben, der ist irre. So, das ist verrückt, das klappt eh nicht und so. Und der Vorteil ist, du musst es halt tatsächlich, es ist ein bisschen anstrengend, aber du musst es viele Male beweisen. Und dann irgendwann ist halt so, wenn ich dann sage, du pass auf, ich brauche richtig viel Geld für so eine Sache oder so, dann ist es mittlerweile so, dass Leute sich überlegen so, okay, es hat eine ganz gute Quote, wenn ich das ausschlage, ja, dann kann das sein, dass da ein Riesending an mir vorbei geht. Und das ist die beste Situation, in der du sein kannst, weil du kannst alle anrufen. So. Und das ist voll geil, dass ich brauche immer einen Tag, um irgendwen zu erreichen, so. Und das ist cool.
Also in Deutschland mittlerweile unterhalb von Angela Merkel so jeden.
Ja, die Hälfte kommt ja dann durch dich, aber. Ja, also natürlich, es gibt ja, in Deutschland gibt es ein paar Schlüsselfiguren, die kennen halt alle, ne? Und wenn du die einmal kennengelernt hast, dann kommst du darüber gut an Sachen ran und dein eigenes Netzwerk ist halt geil. Und das, was ich am schlimmsten auf dem Planeten finde, ist, wenn du halt so Sachen machen musst und immer Fremddienstleistungen dafür einkaufen. Das ist voll anstrengend. Weil du wirst nicht nur beschissen, sondern du musst halt auch mega lange warten. Du bist nie Priorität, dann willst du ja eigentlich auch nichts bezahlen. Erstmal, weißt du, du willst halt so, ey, das ist ein Test, keine Ahnung, ob das klappt. Ja. So und diese ganzen Situationen, die hebel ich halt aus, indem ich einfach alle fest anstelle, gut bezahle und fertig. So, ne? Dann habe ich die eh an Bord und dann sind die immer da, wenn wir irgendwas brauchen. Und dann machen wir glücklicherweise viel verrückten Scheiß, dass den Leuten das auch ein bisschen Spaß macht. So.
Und so Musik, das ist irgendwie auch so ein Dauerthema, weil du auch gerade meinst, das ist auch für dich eine Einkommensquelle. Sind das dann die von den vergangenen Songs, die Streaming sozusagen auszahlen, die immer noch kommen? Oder ist das, wie nennen wir das, Royalties eigentlich? Oder wie heißt das?
Ja, nö, ich glaube, es ist einfach GEMA. Nee, Streaminggebühren gibt's und es gibt GEMA für, wenn das irgendwie, ich wurde jetzt zweimal irgendwie beim, ich vergesse, wie das heißt, diese Leute da, wo die sich so im Fernsehen anbandeln und dann bumsen.
Bachelor?
Ja.
Ich glaube auch. Da wurde ich angefragt.
Nee.
Der Bachelor, das wäre geil. Das wäre mega cool.
Ja, wäre mega cool. Nee, da wurde die Mucke gespielt. Ein Bachelor hat früher bei uns in der Dorfdisco immer Rosen verteilt.
Okay.
War damals so ein Ding, dass alle meinten so, ha, der verteilt da Rosen. Andere so, er kriegt da 120 Euro die Stunde für. Und wir so, okay, krass.
Also, was heißt, die spielen jetzt in der
Bachelor? Ja, die spielen da irgendeinen Song. Ja, ich sehe das immer nur bei Instagram, weil die Leute mir das
dann
schicken.
Und dann kriegst du da Geld für?
Oder? Ja, ich weiß gar nicht, 20 Euro oder so. Ich weiß es nicht, was.
Okay, was heißt das? Spotify-Geld ist das größte?
Ja, das macht auf jeden Fall was aus. Es wird ja schon voll viel gestreamt, ne? Also ich habe irgendwie 3 Gold-Singles oder so. Alle Alben sind 2 Alben gemacht, ne? Die sind beide Gold gegangen und so. Also von den Verkäufen und von den Streaming-Zahlen ist es krass.
Was ist dein Song mit den meisten Streams?
Zuhause, glaube ich, heißt er. Weiß gar nicht, wie viel der hat. 30, 40 Millionen. Und dann über alle Plattformen verteilt natürlich mehr so, ne? Aber das ist, ich sag nur, das
halt. Aber ist trotzdem für dich eher so ein.
Nein, also ja, das klingt immer so blöd, ne? Wenn ich das mache, dann mache ich das halt richtig so. Und Musik ist wirklich immer noch mein Herzensprojekt. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, also das bringt dann auch viel Geld, wenn man das macht. Das ist aber ja sowieso während der Phase schon wieder komplett verplant. Ist immer Pulver für den nächsten Schuss. So, und die Sachen sind immer rein raus. Ich hab nie Kohle. Ich persönlich habe sowieso gar kein Geld. Das gehört ja Unternehmen, in denen ich arbeite, für die ich arbeite. So sehe ich das, ne? Ich zahle mir nie irgendwas aus. Ich mache gar nichts, außer damit irgendwas Neues. Also ich habe ist Fakt, ne? Ich habe ein kleines Haus. Wir haben irgendwie so ein Auto. Ich habe sonst nichts.
Aber du hast auch keinen Wunsch irgendwie.
Nein, genau. Und das, was ich brauche irgendwie, das bauen wir uns halt.
Einer unserer allerersten Partner, eine Firma, die wirklich früh an OMR geglaubt hat, war Audi. Und unter anderem deswegen bekomme ich ganz häufig von Freunden, aber auch von Geschäftspartnern, Kunden die Frage, kannst du mal ein Intro zu Audi machen? Du kennst sie doch ganz gut. Ich brauche auch mal einen e-tron oder ich irgendwie brauche mal Sonderkonditionen. Ich will mal irgendwie eine Firmenflotte aufbauen hier als Gründer. Die Firma wird groß, ich brauche irgendwie verschiedene Fahrzeuge. Und ich konnte irgendwann nicht mehr allen sinnvoll helfen. Deswegen gibt es jetzt eine neue Website und zwar audi.de/OMR. Da stehen die Antworten auf all diese Fragen. Man findet da Informationen über Sonderkonditionen für Geschäftskunden bei Audi, individuelle Firmenwagenlösungen, alle Infos zum Audi Geschäftsfahrzeug-Leasing und man bekommt eine digitale Live-Beratung, also wirklich eine super Experience. Man guckt direkt auf die Sitznähte, wenn man die sehen möchte, oder in den Fußraum, wie groß die Flächen sind, welche Technologien, welche Spiegel. All das kann man sich direkt durch dieses neue Audi Live-Feature anschauen. Also wer Bock hat, irgendwie Autos kennenzulernen oder sich überlegt, ein Auto zu kaufen, nutzt das Feature, geht zu Audi Live. Da gibt es, glaube ich, extrem gute Möglichkeiten, ein Auto kennenzulernen, ohne live irgendwo hingehen zu müssen. Gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ganz vernünftig. All das unter audi.de/OMR. Wenn ihr an Firmenfahrzeuge denkt, wenn ihr an Autos denkt, denkt an Audi. Aber ist es denn bei dir so dann irgendwie abgestumpft, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich Musik durchgespielt, ich habe da jetzt diese Songs, die sind einfach, erfolgreicher kann man da jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein, jetzt als deutscher Künstler. Und bei Netflix ist es ja auch so ein bisschen so, man kann wahrscheinlich jetzt, wenn man einmal die erfolgreichste Doku da hatte, dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich jetzt irgendwie durchgespielt oder
wird es ja, klar, also schon, also bei Musik ist es ja so, ne? Beim ersten Mal war das ultra verrückt, weil ich hätte vorher noch nie Mucke gemacht. Das zweite Album war da ja quasi noch erfolgreicher, was noch krasser war. Da haben wir unsere Verkäufe. Das fällt mir gerade wieder ein. Wir haben unsere Verkäufe, weil wir so viele hatten, haben wir die sozusagen gesplittet, weil wir immer nur wegen Corona in Stücken verschicken konnten. Und dann wurden wir uns von den Verkäufen jeweils die Hälfte abgezogen, weil wir nicht bei Saturn etc. verkauft haben und haben sozusagen mit der Hälfte von einem Viertel der Verkäufe, ne, sind wir auf Platz 1 gechartet. Und haben wir gesagt, krass, mit dem Album, beste Album sozusagen der Woche halt so, mit der Hälfte von dem Viertel, das machen wir halt in 3 Wochen nochmal, wenn wir den nächsten Batch verschickt haben. Immer wenn wir die verkauft haben, haben wir das sozusagen eingereicht, mussten wir ja, ne? Dann haben die uns dazu quasi gezwungen, haben gesagt, ihr müsst das halt in Stücken machen, genauso wie es verschickt. Meinen wir so, okay, gut, ne? Dann haben wir halt irgendwie 3 Nummer Einsen. Das hat auch noch nie jemand gemacht, das ist komplett irre. Und wenn du das so siehst, ne, von den Zahlen durchgespielt, für mich auf jeden Fall, größer wird's nicht. Und das ist ja auch nicht.
Wachsen denn deine Instagram-Follower noch?
Ja, glaube ja. Also.
Aber ist für dich der wichtigste Kanal oder Insta?
Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall der freundlichste. Twitter finde ich ist ein sehr aggressives Haifischbecken. Naja.
LinkedIn machst du auch ein bisschen, aber auch nur so am Rand.
Ja, ne? Doch, genau. Also LinkedIn. Ja, nee, also ja, fand ich irgendwie.
Aber ich will kurz merken, dass du da jetzt ein bisschen so.
Ja, ich habe da mal ein paar Sachen rausgehauen. Immer muss ja mal gucken. Das meine ich ja. Mein Leben ist ein bisschen umtriebig so, ne? Mucke ist die eine Sache, das nächste ist das nächste und so. Und viel davon ist halt unternehmerisch. Und das LinkedIn tatsächlich nicht so richtig blöd. Twitter dachte ich immer, ist Krypto, dann kriegst du dafür aber auf den Sack, dass du nicht mehr schweißt und so, sondern nur noch irgendwie über so Kram redest. Das ist halt das, was ich meine. Deswegen ist Musik überhaupt nicht in den Hintergrund geraten, sondern es ist einfach, ich habe für mich gemerkt, ich bin in so einem Bekanntheitsgrad irgendwie angekommen, in dem ich das gerade noch so aushalte, aber ich habe auch schon öfter mal so Freak-Besuche zu Hause und so
ja?
Zeug.
Ja, also auch im Klimasland
aber
bei dir zu Hause?
Ja, zum Glück viel im Klimasland, aber auch bei mir zu Hause und so.
Irgendwelche Groupie-Girls oder?
Nee, ach, Groupie-Girls sowieso nicht, wenn dann sind das 14-jährige Treckerfreunde, die so irgendwie Bock darauf haben, mich mal zu treffen. Also es ist ja alles okay und mir bringt das ja auch viel für das, was ich machen will, aber ich bin viel lieber Unternehmer, als dass ich irgendwie Star bin oder irgendwie sowas, weißt du? Also ich sehe mich
also
da
viel mehr. Also Sachen sagst du auch weiterhin alles hart ab, ne?
Ja, ja, ich mache eh gar nichts. Also Antje, wie gesagt, so die sagt nur, die ist nur da, um abzusagen. Ja, aber das macht die, also die ist schon seit 2-3 Jahren da oder so oder noch länger und die macht das seit dieser Zeit jeden Tag nur. Weil das auch immer noch, ich merke einfach, dass...
Hast du irgendwas bereut, abgesagt zu haben?
Nö, war alles gut. Ich hätte noch mehr absagen können.
Ja?
Ja, dann hätte ich mich noch mehr auf das konzentrieren können, was ich eigentlich mache.
Auch, also auch Live-Musik zu machen, kommt nicht für die Frage jetzt nach Corona, wenn alle wieder auf live abgehen und so?
Nee. Gar nicht. Es wird einfach jeden Tag weniger eigentlich, ehrlich gesagt. Und das war vorher schon -10. Also gar keinen Bock. Krass. Auch immer noch gar keinen Bock. Wir haben jetzt am Wochenende, also jetzt im Hausboot ist ja auch viel für KünstlerInnen vermietet und da passieren Produktionen und Salome managt das. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Salome ist hier, hat auch für die Bullerei das immer gemacht.
Okay,
und so.
Okay.
Und die managt jetzt das Hausboot. Und die, das ist voll cool. Ich bin ja Teil der Künstlerszene, indem ich den Menschen helfen kann. Zum Beispiel während Corona habe ich denen geholfen, ein zweites Standbein aufzubauen. Klamotten zu produzieren, die auch zu verkaufen. Oder im Hausboot Infrastruktur zu schaffen, irgendwie da Musik zu machen.
Läuft das jetzt gut? Also wie ihr euch das geplant habt in der Doku, die endet ja damit, dass ihr da sozusagen jetzt das fertig habt.
Ja.
Und dann hattet ihr schon den Plan, dass da jetzt Leute wirklich auch dann produzieren, wohnen. Das ist auch so, wie ihr es gedacht habt.
Ja, genau. Also mein Kumpel Nisse ist Produzent und Songwriter. Der produziert, der hat mir so eine Sendung ausgedacht, Sounds Off heißt die. Die produzieren wir noch für Funk auch. Die produzieren wir für Funk. Ja, so. Also und die habe ich dann an ihn übergeben, die Moderation. Das sind alles so Steps in diese Richtung. Ich habe Bock auf Infrastruktur. Ich will dahinter sein. Ich möchte das Hausboot bauen. Ich möchte das konzipieren. Ich möchte mir überlegen, wie wir das vermieten und vermarkten können und so. Und dann möchte ich dann nur noch manchmal Urlaub machen vielleicht. Und so ist das da auch. Sounds Off wird da produziert. Das ist jede Woche sind da voll die krassen KünstlerInnen von überall. Und sammeln Sounds irgendwo an einem Ort, der ihnen am Herz liegt und produzieren daraus einen Song auf dem Hausboot. Und da sind auch so viele Leute, ja. Podcastaufnahmen, Produktion, jetzt eben dieses All Hands on Deck ist eine Veranstaltung für alle Leute aus der hier die ganzen Stagehands und Leute, die mit auf Tour fahren mit KünstlerInnen. Die das ist eine große Spendenstream zusammen mit vielen verschiedenen coolen Investoren und so, die da irgendwie, Investoren ist falsch, wie jetzt sagt man? Sponsern. Ich bin da gar nicht dran beteiligt. Wir geben nur das Hausboot, ne? Und die haben das halt organisiert. Da sind irgendwie 50 KünstlerInnen, die da den ganzen Tag Mucke machen. Und sowas findet da statt. Das ist halt cool. Also ein Ort wieder geschaffen, wo Leute sich verwirklichen können.
Okay.
Und so ist halt auch Two Finger Records, das Label, ja genau das Gleiche. Wir haben da Pano gesigned und haben so eine Aktion gemacht. Aus dem letzten Album habe ich pro verkaufter Platte 1 € an Newcomer rausgegeben. Das war halt auch cool. Genau sowas, weißt du?
Das heißt, und scoutest du auch noch selber nach neuen Künstlern?
Ja, viel hören halt, ne? Aber man muss wirklich sagen, also da mal Respekt an die Majors, die sind so schnell. Ich hatte 3 Leute, die ich richtig krass fand und voll gerne dachte so, okay, perfekter Fit für Two Finger Records. Angefragt, waren schon weg. Und die hatten halt so 2000 Abonnenten bei Instagram und so, ne? Also das können die Majors.
Also ganz, ganz früh schon, also so wie beim Fußball, so kurz.
Ah, wirklich krass. Wirklich krass. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, gute Arbeit. Alles andere.
Und dann haben die schon irgendwelche, sagen wir mal, kleineren Garantieverträge und kommen da nicht mehr raus.
Auch manchmal groß. Also die haben auch, die bieten denen richtig Geld. Das ist richtig krass. Also du kannst weder mit dem Vorschuss mithalten, noch kannst du, das Scouting ist krass. Ich meine, am Ende des Tages ist das alles, was die machen, ne? Die scouten und haben Geld. So, ne?
Ja, gut.
Und dann muss man ja auch so sehen, ja. Aber ich glaube auch, das fand ich auf jeden Fall krass aus, weil ich denke immer so, ey, ich will das ja auch gar nicht zwangsweise machen. Ich glaube nur, wir haben eh die Infrastruktur genauso wie bei allem anderen, ne? Sagen so, ey, wenn du das brauchst, hier kannst du das.
Und wo, dann, das heißt, du sitzt dann irgendwie abends bei Spotify und flippst ein bisschen durch und dann kommst du über den vorbei, oder?
Nö, ist echt viel Insta und so, ne? Leute von Leuten. Manchmal schicken mir auch Menschen was. Aber ja, ich höre extrem viel neue Mucke. Voll anstrengend ist das. Weil das so wie Kacke ist einfach und du musst dich durch die ganze Scheiße durchhören, damit du ab und zu mal was, eine Perle findest. Ja, es ist ja traurigerweise genau so, dass du, wenn du eine gute Playlist haben willst, ne? Also ich habe die beste Spotify-Playlist auf dem Planeten, Daily Faveside heißt die.
Die ist aber relativ groß, ne?
Ja, ich kriege jeden Tag Anfragen von Künstlern, die mir Geld dafür geben wollen, dass sie darauf kommen. Ich sage, ey, das ist mein persönlicher Geschmack, nein.
Wie viele Leute folgen dieser Playlist?
Also 100.000 oder so. So, auf jeden Fall, das ist harte Arbeit, ne? Das klingt immer nach Spaß. Sondern ich sitze halt wirklich manchmal nachts und höre halt 3 Stunden Mucke, ohne einen Song gut zu finden. wie schlimm kann Musik hören bitte sein?
Aber ist es nicht so, dass man, also ich habe von Musikscouting wenig Ahnung, dass man da hoffentlich einen Song 2-3 Mal hören muss, überhaupt sagen wir mal ein Gefühl dafür zu haben?
Also wenn eine Stimme, ganz oft ist ja auch Personality, wirklich, also Instagram und so, ist ja schon so, dass du Leute siehst und denkst so, okay, die sind krass. Die ist ja cool. Oder die redet ja locker und so. Und wenn dann noch irgendwie einen Song hörst und da irgendwas, dann hat, also wenn irgendwer es schafft, in seinem Schlafzimmer so eine hittige Geschichte zu basteln, dann ist schon mal geil, dann muss man mal hinterher. Und dann siehst du halt direkt, okay, 3 meiner Kumpels, die auf jeden Fall irgendwas mit Labels zu tun haben, folgen denen. Die sind eh weg. Ja. Weißt du, und weg. Ich will das ja auch nicht zwangsweise machen. Ich bin jetzt auch nicht auf der Suche nach dem großen Durchbruch oder
also
so.
Sag mal so ein paar Namen, dass man nur irgendwie so Gefühl dafür kriegt. Also wen würdest du jetzt, also am Ende kann man deine Playlist folgen wahrscheinlich.
Ne? Ach so, die da drin sind, meinst du?
Ja, aber ich dachte gerade, dass man irgendwie ein paar, den Hörern hier ein paar Tipps geben kann, wenn du gerade cool findest, aber am Ende sind die dann in der Playlist drin. Insofern kann man die
ja finden. Genau, aber die sind dann auch, Playlist ist ja einfach mein persönlicher Musikgeschmack und viele Leute von denen haben noch nie irgendwas rausgebracht und so. Also das ist ja auch Musiktipp zu geben, ja, das ist das Schwierigste der Welt, weil du findest alles blöd, was ich cool finde und so weiter. Eine Sache, die ich sehr tragisch lernen musste, dass man Menschen keinen Geschmack aufzwingen kann. Kannst so groß sein, wie du willst, aber du kannst nicht sagen, das ist ein guter Song und das finden dann alle. Seine Musik ist so schwer, gerade wenn du sie selber machst, dass man was macht, von dem man so überzeugt ist, dann hören alle das.
Aber glaubst du nicht, dass, weil Musik mittlerweile auch einfach die Distribution eine wichtige Rolle spielt? Also ich habe das Gefühl, wenn du was machst, das finden wahrscheinlich Leute einfach gut, weil du es machst. Und das ist wahrscheinlich schon, ich sage no offense, einfach nur neutral formuliert. Das ist gut, aber dadurch, dass du es machst als Marke und dann noch die Reichweite hast, es vielen Leuten zu zeigen, ist das nicht schon 2/3 der Wertschöpfung?
Ja, also am Ende des Tages ein guter Song. Ich kann dich dazu zwingen, indem ich vielleicht ich bin, dass du da einmal reinhörst, aber ich kann dich dazu zwingen, das nochmal freiwillig anzumachen. So, und da beginnt ja die Reise eigentlich erst. Ich merke das halt schon, also du hast schon recht, in Form von, ich habe irgendwie angefangen, Kunst zu kaufen, ne? So, weil ich irgendwann, da habe ich auch so Clubhouse-Talks so gehabt mit den verrücktesten, krassesten Leuten und so. Ich habe in meiner Garage angefangen zu malen und so. Und dann habe ich ein paar Leute gefunden, die es unbedingt haben wollten und so. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Kunstmarkt beschäftigt.
Also davon voran, selbst mich haben Leute angeschrieben, ey, kannst du mir ein Intro zu Finn machen? Und wollten mehrere 1000 Euro bezahlen für ein Bild, das du in der Garage so nebenher gepinselt hast.
Ja, nebenher ist es auch nicht unbedingt, aber ja, natürlich. Also ich mache das vielleicht ein bisschen, ja, ist genauso wie Mucke. Ist es nebenher, ist das geniale Riff so nebenher.
Wo sieht man deine Bilder, als wer jetzt deine Bilder sehen will? Wo
bei Insta, ich habe so ein Album mehr. Also das ist jetzt halt genau der Weg. Ich muss jetzt mal richtig ausstellen. Da gibt es auch voll viele Galeristen und Anfragen und so. Aber
nur, das ist so crazy, ey. Was das für eine Spannweite ist. Ey.
Ja, genau. Aber warum? Ich glaube, die meisten Leute haben extrem viele Interessen. Die meisten...
Ja gut, aber du kannst ja deine Interessen jemals immer mit so das Krasseste machen scheinbar. Also jetzt, dass irgendwie Leute sofort... Finn malt, okay, ich zahle ein paar 1000 Euro für das Bild. Ja, Finn macht Musik, okay, geht irgendwie Platin. Irgendwie Finn macht NFT. So, das ist ja schon ein bisschen verrückt.
Aber ich gebe mir auch immer extrem viel Mühe. Ich bin wahnsinnig früh dran. Ich mache immer irgendwas anderes, weißt du? Und ich habe auch vor allen Dingen nie kommerzielle Hintergedanken dabei. Tatsächlich nie. Und vielleicht ist das der Schlüssel, keine Ahnung. Also,
aber die Bilder, das heißt, du malst so ein Bild die Woche oder sowas?
Ja, manchmal auch 3 Wochen gar nichts und manchmal 4 am Abend.
Und dann postest du die bei Insta und dann gehen die weg.
Ich habe noch nie eins verkauft. Außer an deinen Kollegen Jasper, weil der mich so lange genervt hat, dass ich gesagt habe, so, Alter, halt's Maul hier.
Er ist Investor, der ist Spekulant.
Ja, er ist früh dran. Genau, ist genau wie Universal. Bei KünstlerInnen ist er Kunst. Und ich habe eins meinem Partner bei Two Finger Records geschenkt, das war's. Alle anderen liegen bei mir in der Garage.
Aber du willst ja nicht verkaufen.
Ja, genau, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Genauso wie ich das mit den Immobilien auch irgendwie dachte, so, ich will eigentlich jetzt nicht so eine Bonzenbutze bauen, die sich keine Sau mehr leisten kann. Also habe ich gedacht, okay, wie Mecklenburg da, weißt du? Also dieses Stasi-Ding. Das ist ja voll billig gewesen, weißt du, wenn du sagst, 14 Buden, irgendwie 250.000, ist ja irgendwie ein super geiler Preis, ne?
Pro Bude, ja.
Jetzt ist aber alles im Arsch. Jetzt muss ich da eine Million reinstecken.
Also um Hausputz sein,
ja. So, jetzt wird das theoretisch wieder teuer. So ist es bei Kunst auch, keine Ahnung. Es gibt da einen Typen, der würde irgendwie 10.000 Euro oder 5 auf jeden Fall für so ein Bild bezahlen. Aber dann wird die Person, die ich mega geil finde, irgendwie Skateboard, Semi-Pro, Kunststudent, 25 Jahre alt, kann sich das halt nicht leisten. Finde ich auch blöd. Ich will aber lieber bei dieser Person im Wohnzimmer hängen, als irgendwie bei so einem DAX-Konzern in der Lobby. Weißt du? Und das ist ja ganz oft, das ist so eine Überzeugungssache auch, dass man Sachen, du kannst Sachen cool machen, du kannst Sachen scheiße machen. So, und du musst halt immer überlegen, was jetzt der richtige Mittelweg. Ich find's geil, einen krassen Preis zu erzielen, einfach weil die Kunstszene dich dann ernst nimmt und das der einzige Weg ist, wie du das ernsthaft machen kannst, nämlich bei guten Galeristen ausstellen, krasse Preise erzielen und so. Weil dann ist es halt genau wie bei der Mucke. Die Leute hätten YouTuber, was ich für die Leute war, weil ich ein Video bei YouTube hochgeladen habe, niemals ernst genommen, hätte ich nicht viel mehr verkauft als sie. Und so ist es bei Kunst auch, bei allem ist es so, dass am Ende leben wir in einer extrem kommerziellen, kapitalistischen Welt.
Meine, sieh dir meine Fragen. Ich meine, ja. Ich frage dich auch das alles so strukturiert ab, weil ich denke, dass es viele so hören wollen. Ja. Weil es mich auch persönlich eigentlich mal so interessiert.
Ne? Ja, ist schon spannend. Also ich finde einfach nur, das, was du gerade meintest mit diesem Einfluss, finde ich richtig krass. Ich habe von Jean-Paul Fauvet ein Bild gekauft und dann habe ich das bei Instagram gezeigt. Und ein halbes Jahr später, also ich habe nur gesagt, ey krass, das ist angekommen, guck mal, der Typ ist so krass aus Frankreich, voll der Irre, der macht so geile Sachen und so. Und dann habe ich das einfach nur gezeigt. Und ein halbes Jahr später hat mich sein Management quasi eine Galerie angeschrieben und hat gesagt, ey, wir wollen hiervon, von dem Bild, was du gekauft hast, du hast das Original, wollen wir eine Printserie machen. Und ich so, ich kannte ja nichts über Kunst, ich wusste nicht, ist das gut oder schlecht für mich. Ist sehr gut für mich, stellt sich heraus, weil ich habe das Original. So, und dann habe ich nachgefragt, warum das Bild? Weil das ist voll andersartig so. In der ganzen Serie, die er macht, das ist eine Sache, die voll raussticht, die ich cool fand, aber gar nicht seine normalen Serien. Und er so, er ist mit Abstand das meist angefragteste Bild, was er jemals produziert hat. Warum? Ich bin der Einzige, der es jemals gepostet hat. Das gab es nicht bei Instagram und so. Das können die Leute nur bei mir gesehen haben. Und dann haben die darüber die Galerie rausgefunden, den Galeristen angeschrieben, das Bild angefragt und jetzt produzieren wir darüber einen Print. Und das ist natürlich schon ein krasser Einfluss. Das heißt, ich habe anscheinend ein Künstler deutlich wertvoller gemacht als vorher. Einfach nur dadurch, dass ich das habe.
Weißt du eigentlich, wer so dein typischer, also Kliman-Community, dein typischer Follower ist? Also hast du ein Gefühl für? Sind das irgendwie, also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Leute, die auch sehr viel Bock haben auf selber machen, so Do-it-yourself-Leute, das sind aber genauso gut, ich weiß es aus Essen, da gibt's irgendwie Ärztinnen in meinem Heimatfreundeskreis, die sagen, was, ey, du kennst Finn Kliman, mega abgefahren. Also man erlebt es in den verschiedensten Ecken so. Ja. Die Digitalszene gibt's hier auch ein paar Leute, weißt du so, Skateboard hast du gerade gesagt?
Ey, ich komm, genau, das ist ja das Ding, ich habe Berührungspunkte überall hin. So. Ich glaube schon, also wenn du jetzt nur nach Followerschaft gehst, 50-50, Frauen, Männer genau gleich, also so ganz genau 50-50. Zwischen 20, 35, viel Hamburg, Berlin. All das, was ich auch.
Aber schon auch in Norddeutschland ist nach wie vor so, ne? Man merkt ja. Ein bisschen, es gibt so in München oder so tiefen Bayern, da ist noch ein bisschen so weiße Flecken.
Das stimmt, klar. Ich will auch überhaupt nicht, ich will gar nicht, dass mich jeder kennt. Der einzige Vorteil ist, dass wenn ich jemanden anrufe und sage, ey, ich habe deinen Wasserturm auf Kleinanzeigen gesehen, dass er sagt, Finn Kliman? Digga so, ja, Digga. Und ich hätte ihn jetzt total gerne so, ne? Und dann ruf jetzt mal bitte deine ganzen Leute an und sag mal ab so. Ne? Und das ist der Riesenvorteil daran. Und der kommt ja da auch hinten aus der Ecke. Also Frankfurt-Oder ist am Arsch der Heide. Da fährst du 5,5 Stunden mit dem Auto von hier.
Oder du fliegst.
Ja, genau. Es klingt jetzt auch so dekadent. Ich habe dafür weniger bezahlt als für Sprit, weil der Typ halt eh seine Flugstunden voll machen musste. Das sind die Symbioseeffekte, kann man mal sagen, die man da heben kann.
Und quengelt Netflix viel bei dir rum, dass sie noch was Neues mit dir machen wollen?
Nö, wir hatten letztes Mal so ein Performance-Call. Die fanden es auf jeden Fall cool. Also die waren, ich glaube, die Zahlen waren gut. Und
die sagen ja nicht, mach wieder, wann kommt die nächste Doku?
Ja, die sind schon so, dass sie sagen, ey, wenn du was hast, melde dich, ne? Das ist ein Riesenvorteil für das, was wir im Klimasland machen wollen, dass wir sagen, ich hatte ja auch meine Doku über die erste Albumsproduktion, haben wir ja nachher zu Join gebracht, so. Genau das gleiche Thema. Also, wenn die da gut laufen, und das ist da immer so, das ist immer so Top 5 oder so, dann kannst du auch mit was Neuem kommen. Du musst natürlich immer mal überzeugen mit irgendwas, wenn du nur Scheiße ablieferst. Das ist halt der Riesenvorteil, dass man jetzt bei der nächsten Sache sagen kann, ey, ich habe hier eine Story von einem Kumpel, ich schwöre dir, das funktioniert. So, ist ja immer Vertrauensbasis. Und das ist gute Kontakte zu allen Streaming-Dienstleistern, die es gibt eigentlich. Also alle haben schon gefragt, weil, ja, am Ende, wie gesagt, interessieren die natürlich auch die Zahlen.
Denkst du eigentlich manchmal, dass du auch mal ins Ausland gehen wolltest, dass du irgendwie hier in Deutschland komplett so alle Branchen, alle Bereiche durchgespielt hast und sagst, jetzt geh hin und mach das in L.A. oder so?
Nee, boah, weiß auch nicht. Ich habe ja mit Paul Ripke da öfter mal gesprochen und so. Der hat ja genau diesen Move gemacht, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hat ihm, also ich glaube, für ihn persönlich war es super.
Ist es ja noch, der lebt ja noch da, ne?
Ja, genau. Ja. Aber irgendwie, ich sehe das bei mir nicht. Ich will so einen kleinen Hof haben und ein paar Schafe und mit meinem Hund im Kreislauf.
Als du heute hier reinkamst, das erste Thema, was wir irgendwie hatten, war Regionalzeitung.
Ja. Ja, interessant einfach. Ich denke halt immer so, okay, da geht es jetzt wieder ums Klimasland, dass ich Menschen aus München und auch Zürich und egal wo, ne, erreiche ich. Die kommen, wenn ich sage, hier ist was los. Und Menschen aus 5 Kilometer Entfernung Zeven kommen nicht. Warum? Ja, finde ich schwierig zu verstehen, weil die haben kein Instagram.
Also Zeitung kaufen
ist ja rein. Nee, Zeitung kaufen weiß ich auch nicht.
Zeitung gründen,
erstmal, ja, oder erstmal mit so einer Kolumne in der Zeitung starten, ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie müssen ja diese Leute daran. Und da gibt's halt nicht so viele interessante Inhalte. Und im Klimasland ist halt jeden Tag...
Ich meine, wenn du da zur Zevener Lokalzeitung gehst und sagst, ich schreibe hier eine Kolumne, dann ist das ja für dich der Tag des Jahres.
Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich hab's, aber ja, manche Leute sind da ein bisschen schwierig einzuschätzen, auf jeden Fall. Aber ich dachte schon so... Also, ey, da passiert jeden Tag irgendwas Krasses, ne? Also ist so. Jeden Tag ist
irgendein
Celebrity da oder so. Was ist morgen? Mittwoch? Ich glaube, die Skate-Aid-Leute kommen zurück. Titus vom Skate-Shop, der wird da sein und Container abholen. Wir haben für die Ruhr-Games Container produziert. Wir haben gerade für, die werden auch jetzt das Finale filmen. Wir haben für ein Festival ein Recycling-Fahrrad gebaut für Adidas mit so einem für einen Adidas-Sneaker, so ein Fahrrad. Wir bauen voll viel Karren, ne? Das ist eine von den Zweigstellen des Klimaslandes. Wir haben ja eine eigene Produktion und bauen Autos für Festivals. Voll geil. Macht nur Bock, wo Feuer rauskommt und irgendwas passiert und so. Und die kommen dann, holen die ab. Ich glaube, das passiert zum Beispiel morgen. Und Mini-Kliman kommt. Ich habe einen Typen gefunden. Ich bin Pate von der Schule gegen Rassismus bei uns in der Stadt da. Und da war ich breitschlagen lassen. War auch ganz süß, aber Vorlesewettbewerb in der Schule und ich war in der Jury. So, dann musste ich da hinfahren, hab mir das angehört und da ist so ein Typ gewesen, der hat das moderiert. So ein Junge. Der hatte von so einem Waffelhersteller so eine Mütze schräg auf dem Kopf. Weiß nicht, ist er 6 oder 12? Ich weiß, ich kann Kinder nicht einschätzen. Auf jeden Fall stand er da und war so cool. Norddeutscher Schnack, einen Witz gemacht, hat sich nicht versprochen. Und ich dachte so, ich hab den ganze Zeit beobachtet. Und dann so, Alter, ist der cool, ey. Ist der cool, wo kommt der her? Dann habe ich nachher mit ihm gesprochen. Und ich so, ey, wo kommst du nur her? Er so, hier auch aus Zeven und so. So voll locker geredet, ne? Ich so, ey, hast du Bock mal im Klimaswand? Du bist ja genau wie ich, ey. Und dann...
Na, warte, wie alt ist jetzt? Du warst zwischen 6 und 12.
Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Kinder mega schwer einzuschätzen. Also er kann reden.
Also du hast noch keine Familienpläne auf
dem Tisch. Nee. Ich meine, der kann sprechen und ist, geht zur Schule. Dann ist er vermutlich 8 oder so. Ne? Ja, weiß ich nicht. So ungefähr, ne?
Wahrscheinlich, ja. Also, könnte sein, ne?
So, dann habe ich auf jeden Fall für den alle Klamotten bestellt, die ich auch habe. Ne? Schuhe, Hose, Pullover, Mützen und so. Und jetzt kommt der, das Mini-Kliman.
Ich habe das bei Instagram auch machen.
Ja, genau, ich will den halt, habe ich jetzt überlegt, weil der Typ baut eh die ganze Zeit zu Hause, der kann schweißen, der kann all die Sachen machen und so.
Und dann ist er nicht 8, dann ist er schon wahrscheinlich
12. Nee, der ist, glaube ich, früh, der ist fit. Vielleicht ist er 10.
Das wäre so geil, okay.
Also keine Ahnung, wirst du dann ja sehen, ich frag ihn einfach. So, und der kommt dann und dann haben wir sozusagen Vorgespräch.
Und dann wird er von seinen Eltern aber hergebracht.
Ja, ja. Wir haben auch, ich habe die so Zettel unterschreiben lassen und so, dass er bei uns arbeiten darf. So, und dann, jetzt habe ich überlegt, weil ich will eigentlich, wir arbeiten dann voll vielen Serien, ne? Also und ganz viel Konzepten und fiktionale Dokumentation und so weiter. Und eine davon ist eigentlich auch was in diese Richtung, wo wir, habe ich mir überlegt, ich möchte ganz gerne Abbilder von allen von uns haben, in klein.
Von allen auf dem Hof, die arbeiten.
Ja, alle, die arbeiten. Und die gibt's halt alle auch in klein. Wie lustig ist denn das, ey? Und dann habe ich halt mega Bock drauf, auch da wieder quasi, ich möchte einen Schritt zurück und Leute nach vorne bringen, dass der übernimmt mich dann, weißt du? Das ist sozusagen die Zukunft. Ich helfe ihm bei allem, was er braucht. Ich helfe ihm bei Social Media, bei dem ganzen Game, alles, was er da braucht, coole Kooperation für geile Klamotten, also Sachen. Und dann sehe ich das schon so, dass wir irgendwas produzieren, dann kriegt er einen Grimme-Preis.
Hast du schon einen Grimme-Preis bekommen, noch nicht, ne?
Wie heißt das?
Nominiert.
Ja, genau. Genau, nominiert. Wir waren nominiert. Wir haben mal so ein paar Studio Hamburg Nachwuchspreise und so gewonnen und Webvideopreise und so Zeug fürs Klimasland, aber... Aber der, genau, stell es jetzt vor. Dann kriegt er so einen Grimme-Preis. Ich bin mit der ganzen Gang da auf der Aftershow-Party und so, weißt du, und wir fahren die da hin mit so einem Trike oder irgendwas Verrücktes. Wir haben den längsten Roller Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt gebaut mit so einem Baumstamm und da sitzt die ganze Crew dann drauf. Wir fahren auf dem roten Teppich. So stelle ich mir mein Leben vor. Ich möchte nur noch so zuarbeiten.
So. Schön, ey. Vielen Dank, dass du wieder mal rumgekommen bist. Das ist einfach zu krass, ey. Zu geil.
Ja, ist doch lustig. Mal gucken, was sich in den nächsten 2 Jahren tut. Dann
absolut. Ja. Also ich hoffe, dass es nicht wieder 2 Jahre dauert, dass ich dich wieder überreden kann.
Ja, ey, ich habe immer Bock. Ich finde das spannend.
Ich bin sicher, das ist einer der wahrscheinlich bestgehörten Podcasts. Zu Recht auch wahrscheinlich des ganzen Jahres, den wir jetzt hier gerade angesprochen haben. Also kann ich jetzt schon safe sagen. Da wird schwierig. Aber also Hauptsache, wir haben ihn. Ich bin happy. Und es war ein... Wie lange haben wir jetzt gesprochen? Ich weiß nicht. 2 Stunden oder sowas? Das war ein unfassbarer Ritt mal wieder. Vielleicht machen wir noch 2 Folgen draus. Dann haben wir
das manchmal, Split-Folgen?
Haben wir früher ab und zu mal, aber jetzt selten, aber das wäre jetzt ja fast eine Idee, weil ich dann weiß, dann haben wir zwei gute Folgen.
Ah, ja, ja, ja. Aber du weißt schon, als Videoproduzent, die zweite Folge kackt immer gegen die erste ab.
Ist es so?
Ja, also bei Videos ja. Drittel weniger Views.
Bei YouTube, wenn du so sehen machst.
Ja, ungefähr.
Warum nicht das?
Vielleicht zackt die zweite auch immer, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages gucken viele Leute einfach dann irgendwie nicht durch. Weiß ich auch nicht. Am Ende hast du natürlich mehr Views, weil die werden ja addiert, wenn du so willst. Ach, keine Ahnung, musst du selber wissen. Ich wollte nur ein großes Kompliment an den Podcast, wirklich komplett ernst gemeint, ne? Ist eine der wenigen Sachen, die ich regelmäßig höre. Ich habe wirklich einfach alles gehört, was ihr die letzten paar Jahre produziert habt. Mann. Auch rückwirkend. Ich bin dann, wenn es keine mehr gibt, dann scroll ich 10 Minuten und guck mir irgendwas von früher an und so. Aber es ist geile Reise, krasse Gäste, wirklich eine der interessanten Quellen für junge, ja, vielen krasse Unternehmerinnen.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch für uns gemeinsam einfach immer nett, was zum zu machen, und ich hoffe, da kommt im nächsten Jahr noch einiges. Also, in dem Sinne. Okay. Ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Schluss ein Hinweis an diejenigen, die Bock haben, Journalist zu werden. Ein mega Beruf, finde ich. Ich sehe mich ja auch zur Hälfte irgendwie als Journalist, und es gibt an der Hamburg Media School bei unseren Freunden, die hier häufiger genannt werden, zu Recht ein Angebot, und zwar berufsbegleitend den Master Digitaler Journalismus zu studieren. Das Studium ist extrem praxisnah, es dreht sich natürlich auch um die ganzen digitalen Herausforderungen im Journalismus, die da gerade so kommen. Man erweitert auf jeden Fall sein berufliches Netzwerk massiv, um natürlich die Kommilitoninnen und Kommilitonen, um Dozierende, um Partnerunternehmen. Das ganze Paket kann man noch in Anspruch nehmen bis zum 15. Juli, solange läuft die Bewerbungsfrist, für diesen Cocktail aus Wissenschaft und Praxis. Alle Infos hamburgmediaschool.com/studium.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.